Hier seid ihr wieder genau richtig beim Stargate-Podcast eures Vertrauens mit dem vertrauensvollen oder seligen Thomas. Hallo Thomas. Ich wusste nicht, welches von den beiden...
Shady Character, ja.
Genau, ich wusste jetzt nicht, welches von diesen beiden Begriffen das ausdrückt, was ich meine. Deshalb sucht es euch aus, was das Positive von beiden ist. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Das ist
beides positiv bedeutet aber was anderes.
Gut, dann sucht euch das Passende aus.
Das eine heißt, ich bin vertrauenswürdig. Das andere wäre, ich vertraue vielen, alles und jedem eher.
Ja, ich meine, das Erste. Gut, bevor es zur Folge geht, haben wir Feedback bekommen, und zwar zur Folge 63. Damals gab es die D-Mark noch, das ist nämlich die Folge SG1, Staffel 3, Folge 17, und Neil und Lara, die war, glaube ich, mit Mo vom Technikquatsch, genau. Und dazu schrieb Sandra, Grüße genau erstmal, ich weiß nicht, ob es die Sandra ist, mit der wir auch eine Aufnahme hatten, oder ob es eine von vielen anderen Sandren ist, falls es die Mehrzahl ist. Aber egal, sei gegrüßt, vielleicht hörst du das ja in einigen Jahren wahrscheinlich erst. Naja, Grüße wären ja nicht schlecht, glaube ich, oder? Außer diese Neujahrsdinger, da gibt es ja irgend so ein komisches Datum. Wenn man danach grüßt, wird man ja irgendwie abgemahnt und kommt 3 Tage in Haft, weil man in Deutschland lebt, aber gut.
Nee, warte, das habe ich doch letztens gehört.
Gibt's
das ist,
glaube so
ich, der eine. Ja? Ja, aber das ist eher was Lokales, das kenne ich, weil ich hier in der Gegend wohne. Das ist irgendwas vom Erzbistum Köln oder aus Köln. Irgendwie der Stadtrat hat das, glaube ich, nie aufgehoben. Ist, glaube ich, der 21. Februar. Danach bist du dann irgendwie strafbewehrt. Das ist dann verboten.
Sehr gut. Also,
Das gibt es immer noch, wird natürlich nicht geahndet, aber das steht immer noch irgendwo in irgendwelchen Gesetzestexten.
Ja, Thomas, aber da musste ich neulich ja lesen, ich weiß jetzt, woher die Deutschen diese ganzen Bürokratie-Wus und hier hast du nochmal 10 Blätter zum Unterschreiben haben, das kommt nämlich aus Tschechien, weil die haben jetzt einfach einen Familienvater angehalten, der nach Tschechien einreisen wollte, weil er damals aus der DDR geflohen ist. Da dachte ich mir auch, oh Leute, ihr habt doch irgendwie alle einen Schatten, aber okay. Es kann sein, es ist schon ein bisschen wild, aber gut, vielleicht gehört Tschechien auch nicht mehr zur EU, ich habe irgendwas verpasst. Ich weiß es nicht, vielleicht machen die jetzt irgendwas total Craziness, Bürokratie, steinhartes
Regime. Ahnung, vermutlich hatten die noch irgendwo in ihren Unterlagen so einen Haftbefehl, der seit der DDR aber nie aufgehoben worden ist oder so.
Ich fand es schon wild. Also gut, aber da sieht man auch, andere Behörden arbeiten komisch, wie bei uns, sind wir nicht alleine. Aber wir kommen zurück zum Feedback, bevor ich es ganz vergesse. Also die gute Sandra schrub nämlich am 23. Februar, 25. Ich weiß, ich bin immer noch, also zu dieser Folge da hier, Uni und Clara, ich weiß, ich bin immer noch sehr im Rückstand beim Hören, aber ich hole langsam auf. Gestern habe ich diese Episode gehört und ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so gelacht. Ihr habt es geschafft, eine meiner unliebsamsten Episoden, in Klammern, gut, gab noch schlimmere, aber trotzdem gehört diese nicht zu meinen Lieblingen, Klammer zu, so mega lustig zu besprechen, dass ich sie mir vermutlich noch mehrmals anhören werde. Ja, dann sage ich mal, danke für das Feedback, das hört man gerne und ja, mehr kann man, glaube ich, als Podcaster nicht als Rückmeldung kriegen, wenn dann irgend so eine Folge nochmal angehört wird. Ne? Das ist nämlich schon recht selten.
Aber ist ja normal. Also wenn man Podcast macht, wir sind ja der Einzige, haben wir technisch so eingerichtet, und dann musst du ja irgendwann wiederholen. Also uns ist vielleicht langweilig.
immer mal so ein Durchgang, genau. Oder auf Shuffle drücken, das gibt es bestimmt auch.
DJ Shuffle, ja.
Wir kommen vom Shuffle weg zur heutigen Episode. Wie heißt denn das Ding, Thomas, bei uns und auch über dem Teich?
Ex Deus Machina. Und nein, das ist nicht verkehrt, das ist wirklich so. Das heißt wirklich Ex Deus Machina, also nicht Deus Ex Machina, wie es eigentlich...
Trivia noch was zu, aber wollen nicht alles verraten hier.
Also passt, also der Titel passt. Also ja, es passiert zwar ganz am Ende erst...
Ja, zweimal pro Staffel gefühlt, dass die Deutschen mal einfach den Originaltitel übernehmen. Hier haben sie es gemacht und ist auch gut so. Wer das nicht gemacht hat, sind die Franzosen. Da heißt es übersetzt Land des Asyls. Okay.
Bitte was? Was hat denn das da?
Terra de Asyle. Ich habe es jetzt Spanisch aufbetont, keine Ahnung warum. Im Italienischen ist es so, wie es die Deutschen oft machen, und da bin ich kein Fan. Ich glaube, du warst da auch nicht der größte Fan von, wenn man schon alles vorher verrät. Spoiler, ich hoffe, ihr habt das Ding gesehen. Die vielen Leben von Baal. Ja, danke für nichts, liebe Italiener. Und die Spanier, der geschlossene Gott. Ich denke, da ist dieses geschlossen vielleicht komisch übersetzt und das heißt vielleicht, weiß ich nicht, zurückgezogen oder irgend sowas. Und die Tschechen, war schon eben Thema, haben das genannt, der pensionierte Gott kehrt zurück. Klingt so, weißt du, als ob der so immer, ja, hier, keine Ahnung, rauslehnt aus dem Fenster und Leute anguckt und dann, ah, ich mach doch weiter. Und Japan, die haben es genannt, klar und gegenwärtige Gefahr. Denke ich mir auch, das klar ist vielleicht komisch übersetzt, weil das, weiß ich nicht, klingt ein bisschen merkwürdig. Ja, also ihr seht's, alle haben da irgendwas gemacht und die Amis und die Deutschen sind aber bei dem ja, Original logischerweise geblieben. Wäre auch komisch, wenn die Amis nicht beim Original bleiben. Wir kommen zu den Zahlen, Daten, Fakten. Die Weltpremiere laut Stargate-Wiki.de am 26.08.2005 und dann Deutschlandpremiere am 6.12.2006.
Da hast du 5.06.2006 laut IMDb.
Quote 0,85 Millionen. Das sind 5,9% Sendeanteil damals gewesen. Ein Drehbuch haben wir stehen hier in der Stargate Wiki, Joseph Malozzi und Paul Moody und Regie Martin Wood, also das dürfte allen bekannt sein, die Personen. Ja, wo geht's denn los? Vielleicht auch was Bekanntes, wer weiß es.
Ja, wir haben, das können wir aber überspringen, also wir haben ein paar Ausschnitte Previously On, irgendwie so ein paar Folgen aus Origin, Avalon, Endgame, also die Sache mit dem Trust, mit dem Symbiontengift und hast du nicht gesehen, das ist eigentlich völlig uninteressant. Wir haben das ja alles schon besprochen, ihr habt das alles schon gesehen, mehr als einmal gehört und gesehen.
Jetzt könnt ihr die Folge genau jetzt nochmal hören, das war doch von Thema.
Genau, wir beginnen aber an der Stelle mit einem Wald, wir sehen einen Jaffa, den er irgendwie durchhetzt. Und er dreht sich ab und zu mal um, also wird scheinbar irgendwie von irgendwem verfolgt. Wir sehen aber nicht von wem. Ja, und dann läuft er interessanterweise auf eine Straße und wird von einem Truck angefahren. Ne? Bleibt dann da liegen, die Leutchen gucken doof. Es sind zwei Leute drin. Es steht aber in der IMDb, hast du da was zu? Wer sind die Leute, Fahrer, Beifahrer? Das stand nicht in der... Nicht in der IMDb irgendwie, also nicht identifizierbar. Ne? Ich hätte jetzt alle Leute durchklicken können und gucken, ob da ein vernünftiges Foto drin ist, aber das ist ja Quatsch. So, genau, ja. Opening Credits, dann gehen wir im SGC'schen Briefingraum weiter. Und zwar sehen wir Landry, Daniel, Mitchell und Dirk an einem Tisch. Daniel hat da irgendwie ein paar Autopsie-Report-Fotos dabei. Es geht um den toten Jafar. Und er erzählt, ja, ne, der Körper wurde heute Morgen gefunden, auf der irgendwo ganz entfernt, also auf irgendeiner Landstraße hier, die 77, sagt er, in Virginia, ne, ist von einem Motorcycle-Fahrer, also von einem Motorradfahrer entdeckt worden. Und ja, die lokalen Autoritäten, also die lokale Polizei, berichtet, dass er circa einen Tag tot ist. Auch gut, dass die Polizei da scheinbar, wenn sie wissen, wenn sie ein genaues Todeszeitpunkt haben, haben die da eine Autopsie gemacht, dann wäre einem vermutlich auch andere Sachen aufgefallen.
Weiß nicht. Scully war nicht da, die haben wir irgendwie.
Ja. Wie auch immer, man vermutet hier einfach Fahrerflucht und hast er nicht gesehen. Und ja, Mitchell kommt dann an und sagt dann hier so wegen, was hat der Typ denn da, hat sich verirrt und wollte jetzt irgendwie per Anhalter nach Chulak oder? Was hat er da gemacht? Und Tiak hat auch keine Erklärung dafür, dass ein Jafar hier auf der Erde rumfleucht. Und Daniel sagt auch hier, da war in der Mitte von nirgendwo, gibt irgendwie dreimal nördlich und ist dreimal nördlich von einem kleinen Town namens Edison. Population dort, also Bevölkerung 3012. Und Daniel hat noch ein paar mehr Unterlagen. Landry blättert dann da durch und ja, Tiak hat von den Fotos her aber direkt eine Idee. Er sagt nämlich, Jaffenwegen, ne, hier das Symbol lässt auf Lord Yu schließen. Und ja, die meisten von Lord Yus Anhängern folgen ja jetzt Gerak. Und ja, Landry dann direkt, ne, springt auf den Zug auf und sagt dann hier, Gerak könnte also ein bisschen hier da vielleicht ein bisschen Info dazu haben. Tiak bietet sich direkt an, mit dem zu sprechen. Ja, Mitchell soll mit Tiak gehen. Dr. Jackson soll jetzt irgendwie mal ein paar Informationen raussuchen, was Edison, Virginia angeht. Und Colonel Carter würde sich ihm anschließen, sobald sie ihren Umzug abgeschlossen hat. Und ja, Landry steht auf und ja, Mitchell salutiert einmal. Kurzer Shot vom Shine Mountain bei Tag von draußen und in einem SGC'schen Korridor geht es dann weiter. Carter hat da so einen Rollwagen mit einem möglichen Boxen drauf und hier so Umzugskartons und ja, weicht irgendeinem Maintenance Worker aus und ja, ne, fährt dann irgendwie bei dem Movement Daniel um an. Ne, der hat sie nicht gesehen, weil er irgendwelche Zeitungen in der Hand hat und da irgendwie drüber guckt und Ja, es geht auf jeden Fall einiges zu Boden und er bietet sich dann an, ihr zu helfen. Und ja, hier, Sam, lass mich dir doch helfen. Bewegt dann den Trolley, den Wagen aus dem Weg und den dann den Gang entlang. Und Carter hat mittlerweile ihr Zeug aufgehoben und schließt sich ihm an und sagt dann auch Dankeschön. Kommt auch direkt zum Kernpunkt und sagt dann, hier, General Landry hat mich schon informiert über diesen mysteriösen Jafar. Denn ihr glaubt, er hätte dazu irgendwas und reicht ihr dann die Zeitung, die er da gehabt hat. Und das ist der Richmond Daily, die Richmond Daily Tribune. Und da oben drauf steht irgendwie Pharaoh Marshall shuts down the Edison Plant. Und pff, keine Ahnung, Pharaoh Marshall, Carter kann damit, hat das wohl schon mal gehört. Und ja, eine Aeronautikfirma, Headquarter in Bethesda. Und das Department of Defense ist der größte Client. Auch interessant, sie gehen ja jetzt irgendwie die ganze Zeit, wuseln sie ja um dieses Thema drumherum, ne? Aber warum jetzt ein Marshall dieses Edison Plant zugemacht hat, ich glaube, das wird nie irgendwie aufgeklärt. Ne? Also, warum sollte ein Marshall, das ist ja irgendein Polizist, warum sollte der das irgendwie. Oder die Marshals das dann irgendwie zumachen. Danny berichtet aber dann ein bisschen weiter. Hier ist auf dem Weg, ne, gab 800 Einwohner von Edison waren da angestellt. Und ja, vor 6 Monaten ist es dann halt geschlossen worden. Und ja, es ist 1,5 Meilen außerhalb des Örtchens und eine halbe Meile von der Stelle, wo unser toter Jafar aufgetaucht ist. Mittlerweile sind sie in Carters Labor angekommen. Das Wägelchen wird reingeschoben und ja, sieht nach Umzug aus. Ne? Da stehen überall Boxen rum und Equipment und ja, Carter entschuldigt sich so ein bisschen. Sie wäre immer noch am Auspacken und ja, sie geht auf jeden Fall direkt an ihren Computer, tippelt da ein bisschen drauf rum. Pharaoh Marshall und guckt ein bisschen, hat da irgendwie so eine Personensuchmaschine, nennt sich Intersearcher. Ja, Alex Jameson, Vice President Pharaoh Achso, das ist eine Firma. Jetzt habe ich das erst. Ah, okay, weil Marshall klingt so nach,
ja,
ne?
Ich
Und
dachte, es
Pharaoh
war
wäre.
Marshall.
Ja. Nee, das ist irgendeine Firma, ja. Und Alex Jamison, Vice President Pharaoh Marshall, der hätte da, die haben das wohl zugemacht. Und ja, ne, der Typ ist dann auch irgendwie plötzlich verschütt gegangen, ne? Also Alex Jamison still missing. Ja, Carter liest ein bisschen weiter. Der Chief Financial Officer. Was ja auch Quark ist, das ist ja der Vice President, haben wir ja gerade. Da haben sie dann irgendwie hier so einen kleinen Fehler drin
Der hat beide
gehabt.
Posten, was?
Ja, könnte sein, ist aber
Aber
ein
ist ja
bisschen
nicht wahrscheinlich, ne?
merkwürdig. Das ist. Wobei, nee, das ist ein Fehler, den die IMDb hier drin geschrieben hatte, was ja eigentlich Quark ist, weil ich glaube, die wollen einem damit sagen, weil Daniel dann sagt: Interesting Timing, das werden zwei Leute sein, die plötzlich verschwunden sind. Also Alex
Das würde,
Jamison
ja,
ist
stimmt, das würde
still
mehr
missing
Sinn ergeben, ja.
und dann der Chief
Wahrscheinlich.
Financial Officer ist zusätzlich gestern Morgen noch irgendwie, ne,
Dass es
also
dadurch verdächtig wird, ja.
naja, also das, da hat die IMDb einen falschen Fehler angekreidet. Das ist gar nicht so. Es sind zwei Leute. Ja, und Carter hat dann weitergelesen und ja, seine Frau hat wohl gesagt, er ist irgendwie in Richtung Business Meeting in Richtung Richmond unterwegs gewesen und kam einfach nicht zurück. Wir gehen jetzt auch nicht zurück, sondern wechseln nach Dakara. Es ist Tag und wir sind in dieser High Council Chamber. Gerak ist da irgendwie am Ranten und ja, hier die Tok'ra wollen uns doch nur betreffen, ne, weil sie uns fürchten. Wir haben die Gua'uld besiegt und haben ihre Mutterschiffe genommen und ihre Festungen und jetzt sind wir unsere eigenen Herren und Kal-El, die hatten wir ja schon mal, da haben wir ein bisschen über diesen Superman-Namen, ne, weil Kal-El heißt der Superman ja eigentlich, ne? Sagt hier nochmal hier, Leute, liebe Leutchen, liebes Council, ihr solltet hier nicht vergessen, dass die Tok'ra mit uns die Gua'uld besiegt haben, ne? Also, dass die mit den Gua'uld gekämpft haben für genauso lange Zeit, vermutlich sogar noch länger. Das ist als Anmerkung von mir. Und ja, ihre Anstrengungen waren jetzt auch nicht unerheblich in unserer Freiheit, in unserer Befreiung. Und Gerak ist da irgendwie anderweitig und weil, ja, die Tok'ra haben das nur aus ihren selfischen Needs heraus gemacht und nicht um uns irgendwie zu helfen. Und ne, also Gerak hat ja insoweit recht, ne? Die Tok'ra haben das nicht gemacht, um den Jafar zu helfen. Die Tok'ra haben das gemacht, weil sie was gegen die Gua'uld haben. Ne, also, aber dass das schlussendlich genau dasselbe Auskommen, ne, dasselbe Ergebnis gab, aber. Naja, wie dem auch sei, Mitchell und Teal'c kommen da jetzt irgendwie zu, haben die typischen ja, Jaffa-Roben an und als Kal-El sich hinsetzt, fängt dann Tiag an, so von wegen, hier, was schlägst du denn vor, Gerak, ne, so von wegen, ne, wir nutzen jetzt unsere Stärke, unsere neue Stärke, um uns zu nehmen, was wir wollen, ne, dass wir unsere bisherigen Unterdrücker nachahmen, Brüder und Schwestern, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns zu regieren, mit Autorität und Respekt. Ne, das schien vor ein paar Jahren noch undenkbar, aber wir sind jetzt in einer Position, wo wir anderen helfen können, die unseren Support und unsere Führung brauchen. Und Gerak, ja, wieso wollten wir denen helfen? Und ja, Tiag will dann schon irgendwas ausspeichern, aber Mitchell und ja, hier, weil es das Richtige ist. Ja, Gerak verzieht ein bisschen die Miene. Und Mitchell lässt sich davon aber nicht abhalten. Und ja, eure Streitigkeiten mit den Tok'ra sind die Vergangenheit. Ihr müsst euch mal Richtung Zukunft hinwenden. Und Tiag hat schon recht. Ne, ihr habt Leuten in den Arsch getreten. Und ja, ne, jetzt ruht euch nicht auf euren. Aber dann hat Tiag ihn irgendwie, unterbricht ihn irgendwie, indem er ihm die Brust, die Hand vor den Brust legt oder schlägt. Und flüstert ihm danach zu, und hier Außenseiter, also Outsiders, also nicht Jafar, sind hier, dürfen hier gar nicht das Council ansprechen, und okay. Ja, Gerak warnt auf jeden Fall nochmal, ja, wir können jetzt unsere Zukunft nicht an die Tok'ra hängen oder an die Menschen, worum es ja eigentlich überhaupt nicht ging. Also Gerak hat hier irgendwie eine eigene Agenda, weil es ging ja nur darum, dass die Tok'ra irgendwie Hilfe wohl brauchten, das kam ja im Gespräch raus, und man sich mit denen treffen will. Also ging ja jetzt nicht darum, dass man sich von den Tok'ra irgendwas vorschreiben lässt oder von den Ta'uri oder die Tok'ra wollen, dass man die Jaffa jetzt ihnen dienen. Das ist ja völliger Quark. Also man will, die Tok'ra wollen die Hilfe von den Jaffa und nicht irgendwie, also keine Ahnung. Also der ist irgendwie sehr, sehr, ja, wie sagt man dann, xenophob. Also alles andere, was nicht Jaffa ist, ist dann doof. Ja. Ist ein Rassist.
Das ist, ja.
Khaled steht nochmal auf, hier Brüder und Schwestern, so von wegen, lass uns hier mal die Versammlung abbrechen, und ja, wir denken jetzt mal, wir lassen uns darüber nachdenken, was wir hier besprochen haben, und wir treffen uns morgen wieder. Gerak bestätigt das, und ja, aber interessanterweise, ne, Khaled sagt so von wegen, wir lassen uns das hier auflösen, aber erst als Gerak dann seinen Arm hebt, hebt sich dann das Council und man verlässt die Kammer. Khaled und Tiag nicken sich nochmal respektvoll zu, und ja, Gerak will auch gehen, aber Tiag stoppt ihn und sagt dann, hier, ich hätte gern kurz mit dir gesprochen, und ja, Tiag, also in gespielter Höflichkeit natürlich, ne, willkommen zurück auf Dakara, ne, deine Präsenz hier ist wirklich, also du wirst sehr, sehr vermisst, und was bringt dich denn her aus deiner Ta'uri-Heimatwelt? Also da ist ja, er natürlich ist wieder so eine Spitze. Tiag kommt direkt zur Sache, ne, wir haben toten Jaffa auf der Erde gefunden. Und okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Er war ein Diener von Lord Yu und könnte somit ein Anhänger von dir sein. Und Mitchell hat eine Fotografie für des Toten dabei, und ja, ne, Gerak nimmt zögernd das Foto, und ja, kann sein, kenne ich jetzt aber nicht, und keine Ahnung, was er auf der Erde tut. Und dann kommt irgend so ein Knülch daher und flüstert Gerak irgendwas ins Ohr, und er entschuldigt sich dann und sagt, ja, meine Council-Tätigkeit wird jetzt an anderer Stelle gefordert, ihr werdet das sicher verstehen, und gibt das Bild wieder zurück und geht dann auch mit seinem Aid, und Tiag, er lügt, ja, ach nee, Mitchell ist das auch schon aufgefangen, und dann geht's in einem Coffeeshop in Bethesda, Maryland weiter. Auch interessant, also ein richtiger Coffeeshop, also ein Kaffeeladen, ja. Kein Coffeeshop wie in Holland, ne? Also ja, New Amsterdam.
Genau, New Amsterdam, Maryland, Bethesda, genau, und das Kaffee kennt ihr natürlich, weil ihr habt aufgepasst und die Episode Staffel 8, Folge 18, Jim gesehen, dieses in Anführungszeichen Aufstiegscafé ist das nämlich, und ja, also kein deutsches Transkript, deshalb ist es wieder, ja, ein bisschen durchgedengelt. Daniel ist da vor Ort in ziviler Kleidung, hat 2000 Kaffee, die er da rumträgt, und ja, gesellt sich da zu dieser Sheila Jameson.
Wird gespielt von Chilton Crane, einmal Highlander, viermal Akte X, zweimal Poltergeist, einmal Viper, dreimal Outer Limits, einmal X-Factor, einmal Twilight Zone, Suzanne Farrell in 4400, in 13 Folgen, einmal Smallville, einmal Wie die Besucher, einmal Fringe, dreimal Once Upon a Time, in verschiedenen Rollen, viermal Supernatural. Insgesamt war die Dame auch fleißig, 110 Rollen.
Klingt wie ein Pornoname. Sheila Jameson.
Ja. Passt auch dazu, ich habe hier zwei X, einmal X, X-Faktor, also fehlt nur ein X, dann wird es wieder passen.
Aha, siehste, so kommt es raus. Sie spricht auf jeden Fall davon, dass es wohl 6 Monate her war und da fing es an irgendwie, dass er sich da seltsam verhielt. Daniel gießt da irgendwie Sahne in den Kaffee rein und fragt nach, was denn jetzt genau damit gemeint sei und naja, so irgendwie ein bisschen distanziert, kalt und ja, ihr müsst ja verstehen, der Alex war eben volle Kanne fokussiert, wenn es um den Job ging. Sie nahm halt an, dass er hat viel irgendwie zu tun, aber nach ein paar Wochen wurde ihr irgendwie klar, da ist mehr dran und da hat sie dann vermutet, vielleicht ist es ja doch eine Affäre und hat dann einen Privatdetektiv angewiesen, ihm zu folgen. Und Daniel fragt halt logischerweise nach, ob der denn irgendwas rausfand. Sie ist sich da nicht so genau sicher, aber vor ein paar Tagen, nachdem er da beim Job einen Job angenommen hat, kündigt er schon wieder und da gab es irgendwie das ganze Geld zurück und dann schlug er irgendwie vor, dass ich die Angelegenheit fallen lasse, also wo hier der Detektiv Daniel fragt, ob er da noch eine Erklärung für anbat und Sheila meint, nee, aber er hatte wohl Angst und seine beiden ersten Tage da, wo er die Überwachung durchführte, da sind Fotos, die er gemacht hat und reicht eben Daniel einen Umschlag mit so Schwarz-Weiß-Fotos und da sind verschiedene Männer drauf und ja, Daniel blättert da halt rum und Sheila meint, er bat sie nach ein paar Tagen zurück, dass sie zurückbekommt, oder wie? Nee.
Ja, er wollte die Fotos zurück.
Ach, die Fotos zurück, genau. Das ist ein bisschen komisch übersetzt hier. Und sie hat sich da aber geweigert und sie bot an, irgendwie da mit der Polizei rumhantieren, aber ja. Ja, der Mann hatte irgendwie keine Affäre anscheinend und aber war eindeutig in irgendwas Geheimes oder in irgendwas verwickelt, was er geheim halten wollte. Daniel fragt auch, ob er denn da das fotografieren könnte und nee, machen sie schon oder das weiterfolgen und ja, Daniel studiert jetzt ein Foto.
Genau, er wollte keine Fotografien machen, er wollte die Fotos behalten.
Achso, ja.
Do you mind if we hold on to these?
Weil hier steht übersetzt, haben sie etwas dagegen, wenn wir daran festhalten? Da konnte ich jetzt nicht mit viel anfangen.
Ja, hold, von wegen festhalten, ne? Das ist falsch übersetzt.
Genau, und dann studiert er eben ein Foto von dem Alex, der an einem Auto steht. Wir stehen nicht mehr rum, sondern schwenken wieder rüber zu Dakara.
Eine kurze Anmerkung noch. Es wird auch nie aufgeklärt, warum was der Privatdetektiv denn da entdeckt hat, was ihn so viel Angst eingejagt hat. Also weil, keine Ahnung,
Treffen mit ist Männern. Er gestolpert. Oh mein Gott, also, das sind Männer.
Das. Na, also wir das Ganze wird sich ja noch aufklären, aber da ist jetzt nichts, also wo du dann irgendwie so, keine Ahnung. Und wenn ihn jemand entdeckt, ja genau, aber wenn ihn jemand, also bei der Verschwörung, die da im Busche sein könnte, ich glaube, die Leute, die dahinter stecken, ich glaube, denen wäre das egal, wenn so ein Privatdetektiv umkommt, also, also ich glaube nicht, dass er bedroht worden ist, also keine Ahnung.
Wer weiß, was da passiert ist. Wir sind wieder auf Dakara, da sehen wir den Yajir Jafar-Typen, der da auf einen Typen rumblickt, der blutige Handgelenke hat und der ist an der Decke angekettet. Gerak und zwei Jafar kommen da auch hinzu und Gerak fragt, ob der sich denn jetzt immer noch weigert, hier irgendwas zu erzählen. Und der Yajir meint, ja, der ist volle Kanne strong. Und Gerak, ja, da müssen wir halt stärker sein, ne? Dann gibt es ja diesen, kennen wir ja schon, diesen Schmerzstab, dieses Ding da, und da, das wird jetzt aktiviert und Yajir schaut ihn überrascht an, so nach dem Motto, oh, das sind noch diese alten Methoden, so würde ich es jetzt interpretieren natürlich, und das sagt er auch, ne, es war doch diese Instrumente wie diese, die uns unterdrückten, und Gerak meint, naja, wie angemessen wäre es dann, wenn wir das auch verwenden und wenn das dann unserer Sache dient, ernährt sich dann dem Gefangenen und dann sehen wir, das ist dieser Alex Jameson und der ist natürlich schon blutüberströmt und das Hemd und alles ist schon blutig und hinüber. Ja, und Gerak meint dann, dass der eben die Geheimnisse preisgeben wird. Da ist er sich doch sicher und dann leuchten Jamesons Augen auf und oh mein Gott, er ist ein Geholt.
Genau, der Jameson wird gespielt von Ken Dresden, also Dresden, nicht Dresden. Einmal Millennium, viermal Travelers als Collins, insgesamt nur 21 Rollen.
Da kommen wir auch gar nicht bekannt vor. Dann sehen wir nochmal kurz hier den. Also, was heißt wieder? Wir sehen jetzt mal, mein Gott, so eine typische Redewendung, man sieht es wieder, aber wir sehen jetzt diesen Pharaoh Marshall Headquarters Bethesda Dingenskirchen bei Tag, ein Konferenzraum. F bis M Headquarters. Carter schreitet in den Konfiraum in ihrer Klasse A-Uniform. Mayfield betritt den Konferenzraum und begrüßt sie.
Ah, ja. Das ist ein anderer Mayfield, als wir ihn kennen. Das ist eine Dame, wird gespielt von Sonja Saloma, zweimal Dark Angel, zweimal Andromeda. Ein weiteres Mal taucht sie in derselben Rolle in SG-1 auf. Sie hat in Watchmen die Assistentin von Adrian White gespielt, einmal wie die Besucher, insgesamt 64 Rollen.
Ja, begrüßt sie, ne? Und hier Charlotte Mayfield, V.P. ist das? Das ist irgendein Firmenrang?
Vice President.
Ah ja, Mensch, sehr gut. Und ja, wie kann ich Ihnen hier helfen?
Also, sie hat denselben Rang wie dieser Jameson. Ne? Der ist ja auch Vice President gewesen, haben wir ja vorhin gehört.
Carter hätte da ein paar Fragen zur Anlage in Virginia irgendwie. Ja, sie sagt dann, das Ding wurde vor 6 Monaten geschlossen. Carter ja offiziell schon, aber wir gingen da vorbei, um das auszuchecken. Und das sah so aus, als würde das erst vor kurzem gründlich gereinigt. Und Mayfield ist sich da nicht sicher, was das jetzt zu bedeuten hat, weicht da ein bisschen aus. Und Carter ist der Überzeugung, ne, einige Bewohner von Edison behaupten, dass da vor ein paar Nächten irgendwie Lastwagen ins Werk fahren. Und die irren sich, ne, ist auch Quatsch. Und Carter, naja, aber also sie sagen also, dass seit mehreren Monaten da niemand mehr in dieser Gegend ist. Und ja, ich kann jetzt nicht für da alle dort Einheimischen oder wie auch immer sprechen, aber sicherlich ist da niemand mehr von Pharaoh Marshall. Da hätte doch gar keinen Grund, da irgendwie hinzugehen.
Auch interessant an der Stelle, also na, sie versucht ja hier irgendwie Verdacht abzulenken, wobei ich mir dann denke, also wegen, warum sagst du nicht einfach, ja klar, wir räumen jetzt, ne, wir haben ja das ganze Ding jetzt abgewickelt und das räumen jetzt das Ding leer.
Ja, wenn man
also da, völlig okay, ne? Das Gebäude wird dann verkauft, die ganzen Einrichtungsgegenstände nimmst du natürlich mit. Das muss natürlich irgendwann passieren.
Ja. Aber
so macht sie sich halt verdächtig.
Sie, genau. Leslie Nielsen ist sehr verdächtig. Carter, ja, wie wäre es denn hier mit Richmond? Und Mayfield schüttelt den Kopf mit so ein bisschen leerem Gesichtsausdruck. Und Carter dann kopiert ein bisschen das, dieses Lächeln, falsche Lächeln. Ja, wer aus Farrell Marshall, ja, hat einen Grund, dorthin zu gehen. Und Mayfield blinzelt. Und laut seiner Frau war Alex Jameson auf dem Weg nach Richmond, Virginia, als er vermisst gemeldet wurde oder vermisst wurde. Und Mayfield meint dann, ja, wir haben hier mit den lokalen Behörden, ne, haben wir schon zusammengearbeitet und ne, bezüglich Jameses Verschwinden. Vielleicht können die ihnen da irgendwie weiterhelfen. Also will das ein bisschen so von sich wegschieben. Und Carter fragt eben, also mit wem wollte er sich da an dem Tag treffen, der Jameson? Na, sorry, tut mir leid, ne? Unter die Unternehmenspolitik hindert mich daran, dass ich das mit ihnen bespreche. Okay, ja. Und Carter meint, ihr CFO fehlt. Ich kenne nur CEO.
Okay. Der CFO ist der Chief Financial Officer, das wird dieser zweite Typ.
Ah, okay. Mein Gott, aber also eben mit diesen Abkürzungen hier. Ja.
Ja, ja, warum sie jetzt dann auf diesen CFO zu sprechen kommt, obwohl ein Vice President fehlt, weiß ich nicht. Also an dieser Stelle hätte sie eigentlich sagen müssen, your Vice President and your CFO. Oder ja, der Vice President, weil der ist halt ein bisschen höher als ein CFO.
Ja, wer weiß. Jetzt würde ich denken, ne, dass sie doch alles in der Macht stehen tun, um dort denen zu helfen. Und sie meint dann, die Mayfield, ja, mach ich ja, ne, hier, wie gesagt, wir arbeiten ja volle Kanne mit den Behörden zusammen. Wenn Sie mich jetzt mal entschuldigen, ich denke, wir sind hier fertig. Und sie geht zur Tür und da kommen zwei Sicherheitsleute angetrudelt und ja, die würden Carter eben den Weg zeigen, ne, und ja, wenn sie weitere Fragen haben, können sie da gerne die Zentrale anfaxen. Dann geht's weiter in diesen, also wir sind da immer noch bloß halt in einem anderen Raum, so ein Security Room mit Monitoren. Und Mayfield beobachtet eben, betritt den Raum und beobachtet dann durch den Monitor, wie Carter da weg eskortiert, hätte ich jetzt gesagt, wird und auch das Gebäude verlässt. Mayfield meinte, ja, sie können sich sicher sein, dass es nicht das Ende ist. Und dann sieht man Baal, der einen Anzug und eine Krawatte trägt, auf dem Sofa chillen hinter ihr. Und der meint dann, natürlich nicht, wir haben gerade erst begonnen. Und hier ist es übersetzt mit, wir haben nur begonnen. Was witzig ist. Ja, Baals Augen leuchten dann und dann wissen wir, aha, er ist auch zugegen. Wir sind danach aber wieder zugegen in einen Korridor und da sind wir aber wieder im SGC.
Daniel und Landry latschen da durch auf Level 3. Dann reicht dem General ein paar Fotografien. Ja, ne, ich habe mich mit Kerry Johnson, CIA, abgesprochen wegen der NID Trust Connection und wir haben ein bisschen uns umgehört. Haben da ein paar Namen zu den Fotografien, also von den Leuten auf den Fotografien gefunden, die Sheila Jameson uns gegeben hat. Ne, das ist David Ballard, Chairman vom Stark-Konsortium, also hier Stark Enterprises, ne, das kennen wir ja, ne, so von Marvel. Ne, also das spielt scheinbar hier im Marvel-Universum. Das hier Masato Hiro, CEO, Far East Mercantile, James Lowry und Tony Tran, President and Chief Financial Officer, Alaraf Pharmaceuticals und dann treten sie in den Aufzug. Und, ja, hier dieser Typ, das ist Michael Northrop, CEO, Hammel ist auch geil, Hammel Technologies. Ne, also sind alle die Leute, die wir bisher
identifiziert haben. Kenn ich nur von The Rock, General Hammel. Aber der war mit U geschrieben.
Die wir bisher identifizieren könnten, sind ja, große Tiere im Business und ja, Hochfinanz und sehr mächtig, sehr einflussreich. Ja, im Falle von diesen Zweien sogar sehr, sehr very missing. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen übersetzen würde. Sehr, sehr verlustig. Na, also die sind halt verschütt gegangen. Und die werden vermisst und Terence Evans und Williams Blaylock, Founding Partners auf Procyon Media Enterprises und sind seit 6 Monaten verschwunden. Ungefähr zur selben Zeit, als wir Uri, das Osiris-Schiff zerstört haben. Dann öffnet sich der Aufzug, man ist auf Level 28. Auch geil, das muss so ein Hyperschallaufzug sein, weil von 3 auf 28 in circa 6 Sekunden.
Und da stößt man sich seinen Kopf an, wenn er anhält, weil so. Pff, ah.
Ja, Landry, also hier, du glaubst, da sind die Gua'uld irgendwie dran beteiligt? Ja, irgendwie letztes Jahr haben die Gua'uld doch den Trust infiltriert und ich glaube, dass der Trust immer noch irgendwie Connections in Government Agencies hat und in ja, Firmen weltweit und kann gut sein, dass wir nicht alle gekriegt haben und wenn das immer noch der Fall ist, dann sind die Gua'uld hier auf der Erde und sie werden immer stärker. Wir wechseln zurück nach Dakara, wir sind wieder in diesem Council-Bereich, aber diesmal in irgendeinem Korridor. Ja, Mitchell sitzt da und wartet, während Tiag mit zwei anderen Jaffa spricht. Und ja, man verneigt sich nochmal voreinander, also scheinbar ist das Gespräch zu einem Ende gekommen. Und die beiden Jaffa dampfen ab und Tiag geht zurück zu Mitchell und ist scheinbar nicht so begeistert. Und sie haben vermutlich auch nichts gewusst. Und ja, ne, Gerak ist so in der Macht gewachsen, sagt er, so von wegen, dass immer weniger Jaffa da irgendwie aus Angst vor ihm irgendwie auspacken. Ja, wir müssen Dakara verlassen und unsere Antworten woanders suchen und ja, ne. Dann sieht man im Hintergrund eine Tür aufgehen und Kal-El kommt rein, die hat scheinbar gelauscht und sagt dann, ja, die Antworten, die ihr sucht, das findet ihr auf der Erde. Und ja, okay, man geht dann rüber zu ihr und was weißt du von den Jaffa, den wir gefunden haben? Ne, er ist wohl gestorben bei der Aufgabe, Geraks Preis einzusammeln und was für ein Preis. Und Kal-El weiß direkt, worum es geht, was für ein Preis das ist und sagt, Baal. Und Mitchell total überrascht, war alles auf der Erde. Und ja, er hat, Kyle berichtet, er hat sofort nach seinem Verlust um den Kampf Dakara, hat er sich dorthin zurückgezogen, ne, ist seitdem auch da geblieben. Ja, im SGC'schen Kontrollraum sind wir jetzt auch da. Landry, Daniel, Carter, Mitchell und Tiag kommen da gemeinsam rein, ne, sind die Treppe hochmarschiert. Landry, also ihr wollt mir erzählen, dass hier dass ein Mitglied des Jaffa High Council euch erzählt hat, dass Baal hier auf der Erde ist, ne, für circa 9 Monate und Mitchell bestätigt das. Ja, könnte sie recht haben und Tiag sagt dann so von wegen, ja, ne, nach meinen Informationen verbirgt sich Baal irgendwo im Archivas-System. Ja, ne, ist sogar noch vor einer Woche gesichtet worden. Landry macht sich dann seine eigenen Gedanken, also dann lügt die Dame oder sie hat hier irgendwie falsche Informationen bekommen und ja, Carter ist da anderer Meinung. Sie wusste genug, um da irgendwie in Baal reinzugucken, also in die Trust Operated Facilities reinzugucken, wenn er hier auf der Erde ist. Wäre das auf jeden Fall der beste Ort, um damit anzufangen. Und Tiag sagt dann so von wegen, ja, also wenn die Jaffa glauben, dass hier Baal auf der Erde ist, werden sie weiter nach ihm suchen. Und ja, dann sagt er, unacceptable, ne, und so von wegen, also bitte, hier, sag mal dem Council, dass wir unsere eigenen Untersuchungen angestellt haben. Wenn er hier ist, werden wir ihn finden. Und er hat ja gesagt, ich glaube nicht, dass das in Geraks bestem Interesse ist, das zu erlauben. Und was? Also Landry, ja, ne, Daniel hat dafür die Antwort. Wenn man Baal gefangen nehmen würden, das wäre ein großartiger moralischer Sieg. Und er könnte damit noch mehr politischen Einfluss gewinnen. Also derjenige, der ihn reinbringt, also Baal reinbringt, könnte dadurch noch mehr politischen Einfluss gewinnen. Und ja, Tirk hatte auch seine Bedenken und sagte, also wenn Girek das hinkriegt, ne, so von wegen würde er wohl das Herzen, die Herzen vieler unentschlossener Jaffa erobern. Und ja, ne, dann wäre er wohl der unangefochtene Herrscher, ne, des Councils. Und okay, sagt Mitchell, dann müssen wir jetzt nur Baal finden, bevor sie es dann tun. Und ja, Carter fasst dann aber nochmal in die Wunde und sagt dann auch, naja, Girak ist aber schon uns ein Schrittchen voraus und also, dass hier haufenweise CFOs verschütt gegangen sind, ne, dass der Jafar getötet worden ist und ja, Landry, also du glaubst hier, dass Jamison hier in der Firma war, ne, wo dann man nach Baal geguckt hat und ja, ne, sie könnten ihn gefangen genommen haben und ja, zum Thema Gefangennehmen sind wir dann in einem dakarischen Dungeon. Girak kommt da rein. Yatir ist da immer noch zugange mit dem Gefangenen. Und ja, Yatir sagt dann auch, ne, er hat uns die Location von Baal genannt und die Location der, seiner ganzen Verstecke auf der Erde. Und Yatir wirft dann irgendwie auch den Painstick mal weg. Der klatscht dann auf den Boden und ja, Girak wendet sich spöttisch an den Gu'uld und sagt dann, hier, ihr hättet niemals solche effektiven Foltermethoden entwickeln haben sollen. Ja, Girak kriegt davon aber nicht mehr viel mit, der verdreht die Augen und wird vermutlich in dem Moment ohnmächtig. Kurze Szene, wir sind nochmal in Bethesda bei Nacht. Wir sehen ein Jaffa-Cargo-Schiff, was sich enttarnt und auf dem Dach von dem Pharaoh Marshals Headquarter landet. Und Jaffa mit Stabwaffen kommen da raus. Ja, ne, machen sich auf den Weg eine Treppe hinunter. Und da frage ich mich aber an der Stelle auch, warum enttarnen sie sich? Also, hä?
Das ist so für uns Zuschauer, ach, da kommt jetzt
wieder. Ja, Fanservice, aber ja, macht keinen Sinn. Könnte sie ja jemand sehen. Ja. Also. Und im FM-Headquarter geht es dann weiter.
Da ist es, ja, wie gesagt, Abend und ein Mitarbeiter sitzt da irgendwie am Computer und zockt eine Runde Online-Poker. Ja, komm schon. Und will das irgendwie, gewinnt dann das Spiel. Musik ertönt über den Lautsprecher und er triumphiert so faustmäßig. Jawolla. Hinter ihm zielt dann der Yatir mit seiner Stabwaffe auf den und der dreht sich um und starrt den und die zwei Jaffa an, die da natürlich kettenhemdmäßig, wie wir sie kennen, rumstehen. Und wo ist der falsche Gott Baal, fragt der Yatir mal und der Angestellte starrt da halt angstvoll hin und ja, das war's schon. Wir gehen rüber in diese Security-Kammer, da gibt es Sicherheits Monitore und die zeigen eben die Jaffa-Soldaten, wie sie da rum ausschwärmen und die Mayfield meint dann auch ins Radio, ja, wir sind verraten worden, dann ja, sieht man da auch Sicherheitskräfte durch das Gebäude rumschlängeln. Cubicle Area and Corridors, genau, da geht's weiter.
Ja, das sind diese Verrichtungsboxen in so großen Raumbüros, ja.
Mehrere bewaffnete Sicherheitskräfte schlängeln sich da jetzt durch und man kommt da an einen Flur vorbei, wo ein Jafar erschossen wird. Es wird da ein bisschen Feuer erwidert. Und ja, ne, also es ist da nicht irgendwie so silent-mäßig unterwegs, sondern alle ballern. Der Yatir hört dann auf diesen Angestellten, der Pokern erfolgreich war, die Waffe zu richten und dampft halt ab, um die wichtigen Dinge zu klären und lässt ihn da leben. Ist auch nicht ganz so typisch, aber warum auch nicht? Ja, es werden viele verwundet und wie auch immer, aber auch bei den Jaffar gibt es Verluste. In der Security-Kammer, da sehen wir Baal, wie er sich die Anzugjacke anzieht. Mayfield meint dann, sie sind 5 Stockwerke über uns und Baal, ich weiß, wir gehen. Ja, sie verlassen dann ganz entspannt den Raum.
Hat er jetzt den ganzen Tag da auf dem Sofa gesessen und hat dann sich die Security-Footage angeguckt? Saugeil, was macht der da drin den ganzen Tag? Er hat ein Nickerchen gemacht.
Ein Nickerchen. Erholsam Schönheitsschlaf. Ja, wir sehen dann mittlerweile diesen verängstigten Mitarbeiter, wie er nicht mehr auf dem Stuhl sitzt, sondern hat sich so verkrochen ein bisschen, als die ganzen Kugeln um ihn herum fliegen und er ins Schreibtischtelefon da panisch spricht, hallo, hallo, hier, hallo, ich möchte berichten, und eine volle Kanne hier, Schießerei, hallo. Dann sehen wir doch mal den Cheyenne Mountain, unseren heißgeliebten bei Tag, und gehen in einen Korridor. Es ist die Ebene 27, dort lehnt sich Mitchell gegen eine Wand und schaut mal auf die Uhr. Ja, die Aufzugtüren öffnen sich, ich hätte fast Anzugtüren gesagt, und Daniel kommt da entlang. Genau, es wird da in diese, ja, durchgelaufen und Mitchell fragt, na also, Daniel sagt, das war halt ein reines Kriegsgebiet irgendwie, die Büros, na hier, Personal Waffen versus Halbautomatik.
Es, hier steht, achso, Personal, weil Staff Weapons,
ach, Stabwaffen. Ach Gott, das Stabwaffen, ja, ich dachte, was, ist ja geil. Und Mitchell fragt, ja, wir hatten gewonnen? Naja, schwer zu sagen, es gab keine Leichen und alle Sicherheitsaufnahmen fehlten und, ja, Zeugen. Ja, ein so ein Typ, ne, der hat da Überstunden gemacht, den haben wir ja vorhin auch gesehen, der größtenteils da des Feuergefechts unter seinem Schreibtisch verbrachte, aber in der Lage war eben die Beschreibungen der drei Personen zu liefern, ne, große tätowierte und Kettenhemdhosen hätten die gehabt und Mitchell, naja, also entweder ist es unser Jafar oder Kiss ist wieder on Tour.
An dieser Stelle direkt zwei Merkwürdigkeiten. Einmal zum einen sind es vollautomatische Waffen gewesen, also nicht halbautomatische, wie Daniel hier behauptet. Das hat man vorhin gesehen, stand in der IMDb. Ich kenne mich da selber jetzt auch nicht aus. Und auch interessant, weißt du, die haben da aufgeräumt. Die Jafar sind hinterher hingegangen, haben die ganzen Videotapes mitgenommen oder ne, wurden von Baal gelöscht oder so, kann ja auch sein.
Ich
so,
denke,
die ganzen Leichen wurden... Die ganzen Leichen wurden entfernt, also die Jafar werden ihre Leute mitgenommen haben, die werden jetzt vermutlich nicht die Leichen der Security-Mannschaft mitgenommen haben, das müssen Baals Leute gewesen sein. Gab's aber warum man denn diesen Zeugen nicht, das macht überhaupt keinen, weißt du, man durchkämmt nochmal das ganze Gebäude, beseitigt ja jegliche Spuren und dann sitzt der Typ unter seinem Schreibtisch.
Weil der hat sich ja auch vielleicht nicht wegbewegt, genau, er ist immer noch in seiner Kammer da und...
Ja, ach, das ist auch so doof.
Naja, er hat Glück. Er ist mal einer der Unbeteiligten, die Glück haben. Das ist auch selten. Wir haben Glück und wechseln in den Briefing Room. Dalendri ist bereits da. Daniel und Mitchell kommen an. Harriman beendet das Einrichten des Fernsehers oder schiebt da halt so, ja, hier Beamer, vierte Stunde, wir gucken einen Film mäßig. Und ja, reicht Landry die Fernbedienung und ja, Landry merkt jetzt für alle mal an, ich habe euch mal was hier zu zeigen, haben wir gerade bekommen. Und ja, es wird ein Videoband abgespielt und es erscheint der Baal auf dem Screen und der meint dann, obwohl es weit entfernt von einigen der besseren Welten hier ist, oder davon entfernt ist, die ich in meinen Tagen hier erobert habe, ist dieser Planet doch nicht ohne Charme. Also, und Mitchell dann, das ist, und Daniel, Baal. Die drei sehen sich das Ding weiter skeptisch an und Baal fährt weiter fort. Im Nachhinein bin ich eigentlich froh, dass es uns nie gelungen ist, das hier zu zerstören. Das heißt, die Erde ist nicht ganz so, hat auch nicht nur Nachteile. Das Wichtigste ist eine alarmierender Mangel an Privatsphäre. Meine Schiffe wurden beschlagnahmt, meine Armeen besiegt, ich stelle keine Bedrohung mehr für die Galaxie dar. Alles, was ich verlange, ist, allein gelassen zu werden, ohne dass ich mich hier irgendwie kümmern muss von Jafars oder ehemaligen Feinden, die mir zu nahe kommen. Wie dem auch sei, ich möchte einfach den folgenden Deal anbieten. Ich würde hier gerne in Ruhe meinen, Lebensabend, hätte ich jetzt mal gesagt, verbringen, oder ohne dass sich jetzt hier einer einmischt. Im Austausch für meine Freiheit werde ich hier die Gesetze befolgen und sie werden nie wieder einen Grund haben, mich zu fürchten. Ich hoffe, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen können. Ich habe da sicherlich keine Lust, da irgendwem auf dieser Welt zu schaden. Und das heißt, ihr solltet wissen, dass ich irgendwo hier in den Vereinigten Staaten eine Naquada-Bombe platziert habe, betrachtet das als eine Art Vorsichtsmaßnahme. Wenn ein weiterer Versuch unternommen wird, mich zu fangen, verspreche ich euch, die Folgen werden sehr schlimm sein. Und Landry stoppt das Band und schaut Mitchell und Daniel an. Und die Skepsis ist jetzt zur Besorgnis geworden, sozusagen. Und irgendwann später sehen wir dann, wie Carter Telefon halt auflegt und zum Briefing-Tisch kommt. Und Platz nimmt und Mitchell fragt dann ja von allen Ruhestandszielen hat er sich jetzt unseren Planeten ausgewählt. Hä? Carter meint, also denkt er schon Schritt jetzt weiter, wir haben hier Teams, die mit Naquada Detektoren in mehreren großen städtischen Zentren ausgestattet sind und da jetzt rumsuchen, aber das ist halt keine Möglichkeit besteht, eben das über das ganze Land halt zu verteilen. So viel hat man da nicht. Und hier merkt an, ne, die Prometheus, die kann doch da hier von der Umlaufbahn irgendwie na Quader scannen, das ist doch vielleicht möglich. Carter sagt, jawollo, aber bisher ist da eben, also anscheinend läuft das alles parallel schon, aber bisher ohne Erfolg oder ohne, dass da irgendwie was ausschlägt. Und Landry, ja, kann das nicht auch irgendwie ein Bluff sein? Und Carter sagt aber, ja, naja, aber vielleicht hat ja Baal auch irgendwie einen Weg gefunden, die Bombe vor unseren Sensoren zu schützen. Daniel meint dann, ja, bluffen oder nicht, wie auch immer, es ist schon eine Art Bedrohung. Als de facto Leiter der Trust-Operation verfügt er da über die Ressourcen und Fähigkeiten, viel Schaden anzurichten, mit oder ohne eben dieser Naquada-Bombe. Ja, Mitchell meint dann, ja, also Problem Nummer 1, wie finden wir ihn? Und Problem Nummer 2, wie nehmen wir ihn, also wie bekommen wir ihn, ohne eben Collateral Damage hervorzurufen? Daniel findet, das ist ein dufter Punkt, denn Baal ist wahrscheinlich hier von Sicherheitsleuten oder wer auch immer umgeben, zweifelsohne. Die meisten sind von ihnen menschlich und wissen eben wahrscheinlich gar nicht, wer in Wirklichkeit ist. Wenn wir eben da auf den drauf gehen, dann ja, riskieren wir eben, unschuldige Leute zu verletzen.
Das stimmt aber nicht. Also wenn sie davon ausgehen, dass das Gros seiner Helfershelfer Menschen sind,
ja, die den Trust
angehören, ja. Ihr weiß nicht, ne? Also keine Ahnung. Also wenn das nur ein normales Security-Detail ist, eine Security-Firma, ne, die da angeheuert ist, die beste auf dem Markt ist, wenn du da ankommst mit einem Haftbefehl, dann ballern die nicht auf Polizisten. Da kannst du mal was für. Also
sind doch die
geben sich da. Ja, 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 trotzdem. Also schon merkwürdig, ne?
Bisschen funky, genau. Aber Carter hat auch eine funky Idee, denn man. Also es ist schön übersetzt, ich lese es auch so vor, ne? Da habt ihr was zu lachen. Nicht, wenn wir das Symbionten-Gemüsegift verwenden, das die Tok'ra entwickelt haben. Wir wissen bereits, dass es eben der menschlichen Physiologie nicht schaden wird. Ne, ist ja noch das Symbionten-Gift. Und Mitchell meint, ja, mit dem richtigen Trägersystem, dann wäre das ja vielleicht ganz dufte. Carter meint, ich werde mich an F und E wenden? Keine Ahnung.
R&D, Research and Development, also die Forschungsabteilung. Nur ein kurzer Hinweis, also das Delivery System, also so ein Symbiontengift, was eigentlich atembar ist, keine Ahnung, da wird es vermutlich bessere Lösungen geben, als das, was später kommt.
Das ist ein bisschen trivial, aber gut.
Ja, das ist ein bisschen so Overkill-mäßig.
Noch Atomprobleme im Kopf rein, was wir da zusammenstellen können. Und Landry meint, ja, dann lässt uns das aber mit Problem 1, also haben wir ja immer noch, ne? Und Daniel, ja, die NID überwacht hier die auf den Fotos mit Jameson identifizierten Personen. Also da guckt man eben, mit wem die sich da treffen. Und vielleicht führen die uns zu Baal. Und Tjalk meint, dass eben Gerax Jaffar da irgendwie auch unterwegs sind. Wir haben da keine Kontrolle über die. Wenn sie entscheiden, sich Baal eben da zu dem zu bewegen, wird die Erde Baals vollständige Vergeltung ausgesetzt sein. Also hier Bedrohungsszenario. Und Mitchell meint, dass er eben vermutet, dass die Jaffar nicht gerade zurückkommen zum lokalen Dennis. Auch so eine Redewendung wieder oder so.
Ja, scheinbar, aber mir sagte das okay. Auch nichts. At the Local Denny's, das ist vermutlich eine Kneipe oder sowas.
Ja,
ne?
Wahrscheinlich. Und es ist nicht eine lange stinkende Fahrt von Dakara mit einem Frachtschiff, also beschwerlich. Und hier in der Tat, es ist wahrscheinlich, dass Gerak ein Mutterschiff irgendwo in der Nähe hat. Carter, naja, dann, wenn die Prometheus hier Naquada aus der Umlaufbahn erkennen könnte, dann hätte es das jetzt schon, wäre schon passiert. Landry, na gut, dann schicke ich die eben jetzt los, dass die jetzt halt das Mutterschiff suchen und Colonel Mitchell soll eben mit Tjalk an Bord kommen. Colonel Carter, Dr. Jackson, sie stimmen sich da mit NRD ab. Für den Fall, dass sie Baal finden, will ich euch dort haben. Er verlässt den Raum und der Rest steht rum. Daniel Carter und Tjalk verlassen auch den Raum und Mitchell greift dann in die Tasche, nimmt was raus. Hey, wartet mal, sagt er. Die drei halten inne. Daniel und Carter stehen nebeneinander vor Mitchell und Tjalk steht da an der Seite und ohne zu fragen zerreißt Mitchell, also macht's so ab, Mitchell Daniels SGC-Patch von der Jacke oder von, ihr wisst, wie ich es meine, da und da macht er eben zack auf der rechten Schulter wieder den klassischen SG-1 Patch. Daniel zieht seine Ärmel nach vorne und schaut sich das mal an. Mitchell zieht jetzt auf Carter ab sozusagen und macht dort das Gleiche. Sie lächelt und nickt und genau, dann wendet er sich Tirk zu und der hat ja gar nicht diese Uniform an, logischerweise. Das heißt logischerweise, manchmal hat man ja das an, jetzt hat er sie nicht an und gibt ihm halt den Patch einfach so in die Hand und mal gucken, ob er sich den irgendwo hin dran näht. Und Mitchell lächelt zufrieden, ne? Jetzt hat, das habt ihr ja ein paar Folgen davor schon gesehen, SG-1 war Thema, ne, und ist ja komisch, ne, alle sind weg, jetzt sind sie alle da, mehr oder weniger. Uni, in Ordnung, das ist doch viel besser, sagt er, und Mitchell verlässt den Raum. Daniel und Carter, ja, sind amüsiert, aber lächeln auch, und Landry sitzt ein bisschen weiter hinten vom Schreibtisch, aber findet das auch okay und nickt, sieht man nur leicht verschwommen. Und wir gehen dann nicht leicht verschwommen in den Weltraum, Outer Space, da ist nämlich die Prometheus unterwegs und da springen wir rein, natürlich, weil wir bei Stargate sind, in einen Korridor.
Genau, Space, the final corridor.
The final corridor.
Pendergast begrüßt Mitchell und Dirk und man latscht dann Richtung Brücke. Na, Mitchell erkundigt sich direkt, ob es irgendwas Neuigkeiten von NORAD geben würde und ich habe keine Ahnung, was SSN ist. Das klingt so nach einer TV-Sender aus Command & Conquer. Keine Ahnung, sie haben wohl irgendwelche Erkundigungen eingezogen. Came up empty, sagt er, und erkundigt sich dann andererseits auf wegen, hier könnte das Schiff
SSN ist eine von der US Social Security Administration an bestimmte natürliche Personen vergebene spezifische neunstellige Nummer. Okay.
Ich glaube nicht. Social Security Number wäre das, ja, aber das ist es nicht. Er könnte das Schiff, nachdem wir suchen, getarnt sein. Und Tiag dann so von wegen, Mutterschiffe können sich nicht tarnen. Da haben wir aber schon Gegenteiliges gesehen, können sie sehr wohl. Also Anubis konnte das auf jeden Fall. Tiag hat da falsche Intel oder irgendwas vergessen. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich vorher einen gehoben oder so. Auf jeden Fall Pendergast, ja, so wegen, vielleicht suchen wir nach einem anderen Schiffstypen und könnte möglich sein. Tiag will das nicht ausschließen und Pendergast auf jeden Fall zuversichtlich, egal was da für ein Schiff draußen rumfliegt, wir werden es finden. In Maryland sind wir an einem Flughafen, Carter und Daniel schleppen ihre Duffelbags durch die Gegend, nachdem sie ein SUV verlassen haben und sind dann irgendwie, gehen auf ein anderes unmarkiertes Fahrzeug zu, also auch so ein Van, ne, kommen dann rein und in diesem Surveillance-Van sitzt Barrett, den kennen wir ja schon und Daniel begrüßt ihn hier, danke schön, dass wir uns hier abholen haben lassen und konntet ihr jetzt hier kein Taxi nehmen zu einem geheimen Stakeout, ne? Und was gibt's da Neues? Carter kommt also direkt zur Sache und einer unserer Agenten verfolgt Jameson und hat sich mit einem Individuum getroffen, was laut Beschreibung Baal sein könnte, ne, in einem Gilbride Hotel, Fifth Street, ne, vor einer halben Stunde und sieht so aus, als hätten wir ihn. Wir wechseln zurück zur Prometheus, diesmal auf die Brücke. Die drei kommen auf der Brücke an und Marx wird angesprochen. Fangen sie irgendwas auf, ne? Irgendwelche Varianzen, Anomalien, also Energieanomalien. Und Marx sagt, nein, Chiller, Tiax, könnte auch sein, dass wir uns hier völlig auf dem falschen Dampfer sind, dass es überhaupt hier draußen nichts gibt. Und Tiag meinte so, unwahrscheinlich, ne? Wenn Girak glaubt, dass Baal hier auf der Erde ist, dann würde er hier irgendwie eine Base of Operations im planetaren Orbit errichten. Und wo ist er dann? Und Tiag guckt auf dem Viewscreen und sieht da halt die Sterne und den Mond und Hiding in Plain Sight, ihm kommt eine Idee. Mitchell bestätigt das. Er hat direkt geahnt, was Tiag da meint und Tiag befiehlt dann Colonel Pendergast, ne, nehmen Sie mal hier befehlen Sie einen Kurs auf die Rückseite des Mondes. Vielleicht
die Nazis erwarten
Sie da irgendwelche. Also, genau, ich wollte gerade sagen, da wo die Nazis so sind, genau. Ne? Pendergast sagt, do it. Marx setzt dann die Maschinen in Bewegung. Wir sind beim Gilbride Hotel und wir sehen den Surveillance-Van, der da jetzt in den Parking-Spot, in das Parking auf den Parkplatz einfährt. Williams, ein Agent Williams, wird gespielt von David McInnes, einmal Smallville, zweimal SGA, Einmal für ein 4,00, insgesamt nur 42 Rollen. Geht dann hinten rein, macht die Hintertüre auf und geht dann da rein und will dann von Barrett will dann von ihm wissen, hier, wie ist denn die Situation? Sind immer noch da drin, Raum 1602. Na, alle Ausgänge haben wir in Überwachung und wir warten jetzt noch aufs grüne Licht und Barrett dann, Dr. Jackson, bitte hier, gehen Sie mit Williams und Daniel nimmt sich seine Waffe, steckt sie in seine Jackett. Williams überprüft auch seine Waffe und steckt sie wieder zurück ins Holster. Beide verlassen den Karawan und Carter setzt sich dann dahin, wo Daniel gerade noch gesessen hat und er schweigt von sich an und Barrett dann, hier, wie geht's dir denn? Und ja, ganz gut und also so ein bisschen small, ne, deswegen, was gibt's da Neues und ich habe hier R&D geleitet und also Deskjob, also Barry kann das gar nicht glauben, dass Carter hier sowas Langweiliges gemacht. Ja, ich brauchte hier irgendwie ein bisschen was mit flexibleren Arbeitsstunden, Janets Adoptivtochter Cassie hatte eine harte Zeit, wobei ich mir denke, was hat denn jetzt Carter mit, also ja, die haben ein gutes Verhältnis, aber weiß nicht. Ja, ne, Carter bricht dann weiter. Ja, hier irgendwie war noch an Bord der Prometheus, Deep Space Reconnaissance und außerdem haben wir hier irgendwie so einen gefährlichen neuen Gegner davon abgehalten, einen Foothold, also ne, hier einen Brückenkopf in unserer Galaxie zu euch. Ja, das habe ich gehört. Wie geht's denn Pete? Und Carter, okay, wir sind getrennt. Und Barrett total begeistert, wirklich, so von wegen, wirklich, tut mir leid, das zu hören. Und Carter sagt, ja, okay, ne, war das Beste für uns beide. Also bist du wieder Single und direkt wieder im Angriffsmodus. Und Carter wieder, nee, nicht wirklich. Und wir sind draußen wieder im Weltraum, die Prometheus fliegt um den Mond rum. Man nimmt jetzt auch irgendwelche Energiesignaturen wahr und dann sieht man ein Hattack hinter dem Mond in Sicht kommen und Pendergast befiehlt jetzt Lock on Target, was natürlich auch totaler Quatsch ist. Ne? Also warum sollten jetzt mal die Waffen auf den auf Verbündete, also das macht wenig Sinn. Ne? Marx bestätigt das auf jeden Fall. Ja, hier, es kommt übrigens ein Funkspruch rein, lassen Sie da hören und dann sieht man Yatir und sagt, ziehen Sie sich zurück oder wir werden uns verteidigen und Mitchell, also wird man die angreifen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne, so von wegen, ja, wir werden hier nicht irgendwo hingehen und sagt dann Mitchell und Standoff, man sieht die Prometheus und das Attack-Wessel hinter Mond da rumstehen und wir wechseln auf ein weniger mondiges Gelände. Wir sind jetzt wieder auf dem Parking-Lot, ne, gegenüber vom Gilbride Hotel.
Da ist ein Typ, der wohl Williams heißt und mit Daniel zusammen das Hotel vom Auto aus durchs Fernglas beobachtet, und da immer auf dem Eingang schielen. Und Daniel fragt, wo sie denn seien. Und Barrett meint über die Funke, dass jetzt Abbruch, ne, alle Agents Abbruch. Und Daniel fragt, was? Barrett meint, ja, er ist nicht da drin. Wenn wir jetzt das irgendwie da machen, dann laufen wir Gefahr, die Operation zu kompromittieren. Und Daniel entdeckt dann was, schaut nochmal durch das Fernglas und sieht eine Limo vorfahren. Und da ist ein Mann, der sieht sehr baalig aus und der mit seiner Sicherheitstruppe da eben hinkommt und Daniel meint, ja, Barrett, was? Da sollte ich sie drüber verdammen?
Also ich hoffe, sie sind verdammt sicher, was das angeht.
Ach so, komischer Satz, ja. Genau, und Barrett meint, ja, sind wir, ja. Lass sie, ne, komm zum Lieferwagen. Und Daniel schüttelt den Kopf und Williams legt sein Fernglas auch weg und seufzt nur. Also die zwei sind nicht so mit zufrieden mit dieser Entscheidung. Wir sind in diesem Van. Daniel fährt in den Wagen, Barrett ist am Handy. Und Daniel telefoniert mit Sam und die meint, ja, er war es halt nicht. Und wo weißt du das? Naja, weil er eben nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann, denn er ist gerade irgendwie in der Stadt und führt ein Live-TV-Interview durch. Und Daniel so, was? Carter schaltet den Fernseher ein, bei Al sieht man dort, wie er da auf einem Podium steht und wohl eine PK abhält.
An der Stelle übrigens auch merkwürdig, weil es passiert hier nichts. Also theoretisch, was hält sie jetzt davon ab, Baal sich zu schnappen? Der hält gerade eine Live-Fernsehansprache. Da rast man drüber hin, lässt sich eine Ausrede anfallen, dann ist es, was ich weiß, die Steuerfahndung oder so, da wird eingesagt, fertig. Aber nö, da passiert nichts. Null.
Ist ein bisschen merkwürdig. Baal im Fernsehen dankt für eine gute Frage, die wir gar nicht mitbekommen. Meine Übernahme, sagt er, von Hamel Technologies und seinen Tochtergesellschaften ist nur der erste Schritt in ein Langstreckenunternehmen. Das lässt sich eine Konsolidierung und eine Straffung der derzeit ausschweifenden Marktes sehen wird. Zweifelsohne haben die meisten hier heute noch nie von mir, also bis heute noch nie von mir gehört. Aber ich kann Ihnen versichern, das wird in den nächsten Monaten, werden Sie mich da super kennenlernen, klingt wie eine Drohung. Ich freue mich drauf, sagt er noch, und Carter schaltet dann ab und Daniel verdreht frustriert die Augen. Und dann sehen wir nicht frustriert die Prometheus im Weltall, die jetzt einem Hatak-Schiff gegenübersteht, kann man ja nicht sagen, aber ne, auf der Prometheuschen Brücke, mein Pendergast zu Yatir, ne, hier Erdschiff Prometheus, ne, hier bitte verlasst diesen Sektor. Und Yatir, ja, ne, haben wir keine Lust, uns jetzt hier zu streiten, aber wir werden uns jetzt hier natürlich nicht zurückziehen. Und Mitchell, naja, schauen wir mal hier, warum seid ihr überhaupt da? Naja, sagt der Yatir, Sie wissen ja, wir haben auch keine andere Wahl und deshalb werden dich jetzt meine Position hier halten. Und Mitchell, na gut, aber wir lassen nicht zu, dass ihr da weitere Leute auf den Planeten schickt. Und Yatir meint ja, wenn ihr auf das Schiff schießt, dann werden wir uns auch verteidigen. Und Tirk meldet sich auch zu Wort. Hör mich an, Yatir. Ihr und die Jafar, ihr seid da im Nachteil. Weder das Territorium noch seine Bewohner, also er erlaubt uns, also ihr seid hier, ne, auf der Erde, ihnen bei der Festnahme von Baal zu helfen. Wir können doch beide hier den Anspruch bei der Gefangennahme dann erheben und das Ganze kann dann, das kann dann die ganzen Jafar eben die Freiheit erklären und wir können also gemeinsam feiern, also so ein bisschen, ne, so Erd- und Jafar-mäßig können wir das doch alles regeln nach dem Motto. Und der Yatir sagt aber, er fürchte, wir sind da über den Punkt hinaus, an dem unsere Differenzen so leicht beigelegt werden können. Es tut mir leid, Tirk. Und dann schließt er den Kommunikationskanal und Mitchell meint grimmig, ja, in der Zwischenzeit setzen sie da weiter ihre Stiefel auf den Boden und Pendergast sagt, da kann man jetzt nichts gegen tun. Naja, also theoretisch wäre halt diplomatisch schlecht, wenn er das Schiff da abschießt, aber theoretisch. Ne? Und Tirk, ja, vielleicht können wir das. Und Mitchell so, ja, wie denn? Tirk lächelt ein bisschen grimmig und meint, ja, indem wir Gerak zum Handeln zwingen. Und Tirk verlässt dann die Brücke und Mitchell folgt ihm. Wir verlassen die Szene und sehen dann bei der Stadt über den, bei dem Überwachungswagen, der jetzt an einem Bordstein steht, bei einer belebten Straße, wo Carter eben aufs Handy schaut, die telefoniert. Ja, Sir, unser Auftrag ist hier erstmal zu bleiben und Barrett, ja, du willst mich verarschen, komm schon, wir wissen doch, wo er ist, wir haben ihn doch praktisch, ne? Und Carter, ja, aber Baal hat es uns irgendwie sehr leicht gemacht, seinen Standort zu lokalisieren, aber leider hat er uns das Anziehen schwerer gemacht, das ist auch komisch übersetzt. Also er hat es uns schwer gemacht, ihn praktisch ja verdeckt und schnell einzusacken, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir jetzt einen Schritt gegen ihn unternehmen, riskieren wir einen riesen Medienzirkus und dann müssten wir wahrscheinlich eben dem amerikanischen Volk das Stargate, die Stargate Operation preisgeben. Und Daniel meint auch, ja, es gibt auch diese kleine Sache noch, ne, falls sich einer erinnert, nach dem Motto mit dieser Naquada-Bombe, die hier irgendwo in den USA ist anscheinend. Und Barrett, ja, okay, wir bleiben. Und Carter meint, die Beratung des Generals mit dem Pentagon, da sollen eben die nächsten Schritte irgendwie jetzt eingeleitet werden oder was da eben gemacht wird, geplant wird. Wir gehen dann wieder rüber in den Dakara Council Corridor. Tielk hat wieder diese Jaffa-Robe an, schlendert da mit Mitchell an der Seite und spricht mit ihm. Und Tielk meint eben, wenn es eine Sache gibt, die Jaffa irgendwie über alle Maßen schätzen, ist es eben der Stolz. Und wenn die anderen Ratsmitglieder entdecken, dass Gerak nicht da gekommen ist, werden sie sich gegen ihn wenden und ja, Gerak würde beschämt werden. Seine Kräfte müssten von der Erde entfernt werden und das wäre der einzige Weg. Und na dann lass uns das mal regeln, Bruder, meint Mitchell. Das ist hier dein Rasen, also Spielrasen oder Spielwiese. Wir spielen weiter in der High Raid, hier High Council Chamber in der Kara, wo Tielk durch die Seitentür diese Kammer betritt und da ist ein leerer Stuhl und ja, quer durch den Raum, da sitzt der Gerak am anderen Tisch und der spricht da gerade mit dem Rat. Mitchell ist ein bisschen weiter weg, so angelehnt an der Tür, ein bisschen im Hintergrund und Gerak meint, ja egal, ne, wie weit wir reisen müssen, wie lange es dauern wird, unsere ehemaligen Feinde müssen für ihre Verbrechen bezahlen. Da verspreche ich ihnen, die werden wir volle Kanne zerstören. Und das ist passiert eben nicht nur in Gedenken an die Gefallenen, sondern auch zu Ehren derer, die überlebt haben, um ihre, ja, die Freiheit zu, ja, in Freiheit zu sein. Und hier, ja, du sprichst von Ehre, Gerek, aber missachtest diesen Rat, indem du ihn Lügen, ja, entsagst. Und Gerek, ja, ich habe diesen Rat nicht belogen. Sie sind es, die ich absichtlich in die Irre geführt habe, aus Angst, dass du eben mit dem Engagement, mit deinem Engagement hier die Sache verdächtig wirst. Und Tjerk meint auch, wir sprechen eben und jagen eben Geraks Anhänger, jagen nämlich den Baal auf der Erde, sagt er. Und Kalel ist auch vor Ort und die meint, ja, das wissen wir, hallo, keine Neuigkeiten, so in der Art. Und Tjerk und Mitchell werfen sich einen überraschten Blick zu und gucken auch Kalel an und die schaut dann ein bisschen nach unten. Gerak sagt dann, ich hätte den Rat früher informieren sollen, ne, aber hab's nicht gewagt, aus Angst, dass Elemente, die mit den Tauri sympathisieren, etwas über Baals Verbleib erfahren könnten. Also wie es so verklausuliert, also volle Kanne Politikmodus eingeschaltet. Und Tjerk dann, ja, ihr wagt es, meine Loyalität in Frage zu stellen. Und Kalel, nee, steht's eben nicht, Tjerk. Aber sie haben, also du hast mehr getan als, ja, jeder andere, um unsere Freiheit zu sichern. Dafür sind wir da auch super dufte dankbar für immer. Deine Treue zu den Tauri stellt uns aber hier vor ein schwieriges Dilemma. Gera meint dann auch, wenn wir sprechen, hindert uns irgendwie noch eines deiner Tauri-Schiffe dran, den Feind zu verfolgen. Das ist auch wieder ein geiles Wording. Nach dem Motto, ne, deine Heimatwelt, Tauri. Und Tjerk pausiert einen Moment und dann meint er, ja, wie gesagt, wie ich es gesagt habe, Kalel, wir haben da einen langen Kampf gegen unsere Unterdrücker geführt und das auch mit guter Unterstützung durch die Tauri. Ihr Engagement, so rum, war so unerschütterlich wie mein eigenes. Und wenn wir das eben jetzt denen so zurückgeben und einfach auf ihre Welt gehen und die, ja, heimlich da rumballern nach dem Motto und Stargate-Programm praktisch gefährden, dann, ja, ist ein bisschen komisch, denn sie sind ja eigentlich unsere Verbündeten und das würde sie eben auch entehren, das, was wir hier machen, in die, ihre Welt einfallen und eben wäre nicht respektvoll und da müsse man doch eben die Wahrheit sagen und würde eben da gerne mit helfen, Baal zu fangen und also, dass die das auch machen könnten, die Tauri, ne, und Gerak, ja, aber werden sie das auch machen? Und naja, sie sind genauso entschlossen und Baal für seine Verbrechen zu, ja, Verantwortung zu ziehen, wie wir es sind. Und Gerak, ja, aber wenn sie Erfolg haben, dann sagt Tjerk, dass er, ja, dann wird eben der Gerak, ist ein Freudscher, der Baal vor diesen Rat hier gebracht und seine gerechte Strafe erhalten, ne, hast du mein Wort drauf, ne, High Five, Gerak gibt Tjerk dann einen coolen Blick rüber. Mitchell sieht besorgt aus. Dann in einem Korridor von Dakara Council Chamber sehen wir Mitchell. Was zum Teufel sollte das denn jetzt? Es gibt keine Garantien, dass die US-Regierung Baal überhaupt liefern wird. Und Tjerk meint, ja, es war jetzt auch nur so, um eben Gerak vor dem nächsten Angriff gegen Baal auf der Erde da eine Pause reinzudrücken. Trotzdem haben wir jetzt vielleicht nur eine kleine Atempause dadurch erlangt, aber ja, ist wahrscheinlich vielleicht besser als nichts. Wormhole sehen wir, ihr kennt das, dann eine Miniszene im SGC-Korridor, wo Cider da mit einem anderen Mann Munitionskisten die Halle runterträgt. Und als dieses offene Gate zum Torraum passieren, begrüßt Landry, Mitchell und Tjerk am Fuß der Rampe. Sie betreten den Flur und gehen dann in Richtung des, ja eben, ne, die Wendeltreppe lang. Und Landry meint, dass die Satellitenverfolgung eben Baals wohl entdeckt hat in einem schweren, bewachten, abgelegenen Gelände westlich der Stadt und von dort aus sei eben diese Pressekonferenz oder eine Pressekonferenz direkt bis sendet worden und er macht auch keinen Versuch irgendwie seine Bewegung zu verschleiern, dass er dort ist. Ne? Also das hat man ja vorhin schon, glaube von Kade gehört, so nach dem Motto, ja, das ist alles sehr offensichtlich, er präsentiert sich so für alle, hier, ich bin jetzt hier. Genau, dann geht's wieder in den Control Room des SGCs weiter.
Landry, Mitchell, Tjerk kommen da wieder die Treppe hoch. Hätten sie eigentlich Stock-Footage nehmen können, das sieht eigentlich genauso aus wie vorhin die Szene. Daniel und Carter sind da an der Kommunikationswand. Ja, ne, so von wegen, ja, Tjerk, so von wegen, ja, ne, also er hat sich jetzt ja irgendwie selbst zu einer öffentlichen Figur gemacht, ne, damit wir ihn nicht angreifen. Und Ja, ne, Walter wurde wohl befohlen, Colonel Carter und Dr. Jackson per Video zuzuschalten. Also man sieht es auf diesem Monitor, auf dieser Communications-Wand. Und ja, ob denn jeder auf dem neuesten Stand sei. Und ja, und Carter berichtet, dass man hätte eine Cruise Missile fertig gemacht mit der Symbionten, mit dem Symbionten. Ich denke so, keine Ahnung, was, ein Raketenwerfer, eine Panzerfaust mit dem Gewehr, alles, also aber eine Cruise Missile. Weißt du, was überhaupt nicht auffällt, wenn die irgendwie so
quirlen. Das ist ganz normal in den USA, das fliegt immer mal rum in Städten.
Oh wei, ja.
Ready to launch. Carter ist auf Krawall gebürstet hier.
Ja, und Mitchell dann, General, wir sollten jetzt starten, insofern könnte die letzte Chance sein, die wir haben. Und ja, was ist denn mit der Naquada-Bombe, will Daniel wissen und hat ihn ja vorher auch noch nie abgehalten, um irgendwas zu tun. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt von der Cover-Story sagen und auch das wäre nicht das erste Mal, sagt dann Mitchell und ja, Tiag auch. Ne? Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor hier irgendwie Baal mitkriegt, dass seine Strategie hier nach hinten losgegangen ist. Und was mit dem Council, will Landry wissen und so. Ja, Tiag sagt, ich habe denen lediglich versprochen, dass wir sie ausliefern, wenn wir ihn fangen. Wenn er getötet wird, dann gibt es gar keine Probleme. Ja, im Kontrollraum bei Baal auf diesem Compound sieht man also auch wieder so eine Überwachungsstation und Mayfield steht da und telefoniert. Baal kommt dann dazu und ja, ne, Mayfield am Telefon, gute Arbeit und hier, was gibt's Neues? Stargate Command will hier angreifen, sagt dann Mayfield, kannst du dir da sicher sein? Und ja, wir haben da irgendwie den Truster infiltriert, das die haben wir darum, das Secure Network, das Communication Network der Regierung infiltriert und ja, sehr clever und ja, ne, im Briefingraum geht es dann weiter und ja, man hört, dass Harry mehr Nachrichten hat und wir sehen am Ball auf dem Bildschirm und so, ach, ihr wolltet meine Warnung nicht ernst nehmen. Es gibt auf jeden Fall eine Bombe im Henderson Tower in Downtown Seattle, wird exakt 1.30 Uhr nachmittags explodieren, ne, also dann macht mal hier den Angriff wieder rückgängig und ich werde diese Device entschärfen. Wenn ihr nicht gehorcht, dann wird das die erste von vielen solcher Demonstrationen. Und Landry guckt auf die Uhr, 45 Minuten und Harriman, also ist auch geil. Das SGC weiß davon als letztes und weil Harriman sagt, ne, das Gebäude ist schon evakuiert.
Wir sind schon fertig, okay. Ist schon alles easy. Ja.
Mobile Units have been dispatched und ja, in einem Surveillance-Van geht es dann weiter. Carter ist da am Telefon und sagt, yes, sir, understood, sir. Und ja, ne, Tighter Parameter soll man jetzt da um den Compound ziehen. Keiner kommt mehr rein oder raus. Ne? Daniel, sobald die Cruise Missile hier eintrifft, dann werden wir hier rein. Da musst du da reingehen und dann überprüfen, ob es da einen bestätigte Tötung gibt. Und ja, wieso? Wo willst du denn hin? Das ist Seattle. Und ja, wie willst du denn da hinkommen? Und ja, ne, so auf dem Weg, Carter grinst nur, wird dann rausgebeamt mit dem Asgard-Transportstrahl und Baron, ach, die Prometheus. Und wir sind auf jeden Fall bei diesem Halcyon Tower in Seattle angekommen. Wir hören viele Sirenen, die da drumherum sind. Also Einsatzkräfte sind schon vor Ort. Soldaten, die immer noch Leute aus dem Gebäude begleiten. Wir sehen andere Menschen, die da durchs Gebäude rennen mit irgendwelchen Sensoren. Und auf einem dieser ja, Walkways kommt dann auch Carter an und ne, einer der Soldaten spricht dann Colonel Carter und habt ihr die Bombe jetzt schon gefunden? Und nee, wir haben immer noch kein Fix der Lokation rausgefunden, also keine feste Örtlichkeit und Carter dann, guckt sich das dann an, also dieses Scan-Gerät Multiple Signals, also von wegen gibt es vielleicht mehr als eine Device. Sagt keine Ahnung, auf dem Balschen Compound landet derweil ein Jaffa-Schiffchen. Und ja, bei all dann zu seinen Leuten, also der sieht das natürlich im Compound, so wegen hier, wipe Hard Drives, destroy the equipment, ich will, dass nichts übrig bleibt und ja, Mayfield dann hier, die Jaffa haben uns gefunden und time to go, sagt dann Baal und verlässt das Räumchen mit seinen Security Guards, die alle Kevlar-Westen anhaben, im SGC'schen Kontrollraum. Ja, ne, berichtet Harriman, so von wegen, hier, Colonel Carter und ihr Team suchen immer noch, so von wegen, bis jetzt kein Anzeichen der Bombe, was natürlich Quatsch ist, sie hatten sogar Multiple Signals, hatte Carter ja schon gesagt. Und ja, Harriman hört dann übers Earpiece zu und berichtet dann, Dr. Jackson, ne, berichtet, dass hier Jafar an der Tagezeit angekommen sind. Sie sind im Kampf mit dem Compound Guards und tja, hier, wir müssen jetzt nicht zögern, General Landry, und Landry befiehlt dann, hier, launch the missile, wobei das ja auch Quark ist. Keine Ahnung, jetzt wollen sie nur, dass Girak die Kontrolle nicht gewinnt oder sowas. Also eigentlich war ja der Deal so von wegen, die Menschen schnappen sich Baal, damit die Jaffa da nicht mehr eingreifen müssen. Warum sie jetzt noch die Rakete, weißt du, wenn die Jaffa, das ist völliger Quark. Vor allen Dingen, das ist auch etwas, was mich so ein bisschen wundert, man schickt jetzt diese Cruise Missile mit dem Symbiotengift los. Ist es nicht mal, dass Tritonin nicht in unbegrenzter Menge und allen zur Verfügung steht? Das heißt, da könnten auch Jafar bei sein, die noch einen Symbionten in sich tragen. Die würden alle auch umkommen. Also man befiehlt so gerade, tötet Baal und alle Jafar, die da sind. Auch, Herrmann. Yes, Sir, launching Alpha 2. Und Carter und die anderen Soldaten scannen immer noch das Bürogebäude und das macht doch keinen Sinn, sagt dann einer der Soldaten. Das ist so, als würde Naquada überall sein. Und Carter dann, wie alt ist dieses Gebäude? Ja, brandneu. Ne? Letzten Monat ist das errichtet worden oder fertiggestellt worden. Und Carter, ich hätte gerne eine sichere Line zum Stargate Command. Jetzt! Im Kontrollraum sagt Harriman so fing, ich habe hier Colonel Carter. Haben Sie die Bombe gefunden? Will Landry direkt wissen. So ungefähr. Und was soll das denn heißen? Hier, die ganzen Anzeigen, die wir hier haben, bedeuten, dass das Gebäude mit Naquada versetzt ist und das ist so gebaut worden und Baal hat das für eine lange Zeit geplant und bitte, was meinen Sie denn, Colonel? Ne, die Bombe ist nicht im Gebäude, Sir, die Bombe ist das Gebäude. Ja, ne, in der Weile ist die, hat die Bombe, ihr, Quatsch, die Bombe, die Rakete ihr Ziel anvisiert und dann gibt es dann den Confirmed Hit. Agent Barrett und sein Team gehen jetzt rein, um die Gegend zu sichern. Und Landry, Mitchell und Tiak schauen sich an und man wartet da irgendwie. Ne, der Countdown, der eingeblendet ist, ist jetzt bei einer Minute 40 Sekunden. Und man wendet sich dann wieder Sam zu. Ja, hier, ne, der Countdown ist immer noch da. Carter, Sam ist auf dem Weg, ne, wird sich alleine lösen, also alleine in die Luft gehen. Da muss es doch irgendwo einen Detonator geben. Und sagt Carter, ja, bestimmt, aber könnte überall sein, in der Wand. Unter einem Flurboden, ne, werden wir niemals in der Zeit finden. Und wie läuft die Evakuierung, will dann Landry wissen. Ne, 5-Block-Radius und 5 Meilen würden vermutlich nicht ausreichen, wenn dieses Ding in die Luft fliegt. Und Landry dann, viel können wir da jetzt auch nicht tun. Ne, also viel können sie jetzt da nicht mehr tun. Ich werde die Prometheus kontaktieren, so von wegen, ne, ihr Team soll dann rausgebeamt werden. Aber Mitchell hat dann eine Idee. Die Prometheus, das ist es. Und Mitchell dann zu Harriman, so von wegen, hier, geben Sie mir Colonel Pendergast. Und wir sehen auf der Uhr, wie mittlerweile eine Minute 26 Seconds sind. Auch geil, weil zwischendurch war sie schon mal auf 1:12, also hier hat man falsch geschnitten. Und Pendergast meinte, ja, Cam, was kann ich denn für dich tun? Und ich brauche eine Hilfe bei einem Umzug. Und wir sehen im Halcyon Tower, dass alle Leute jetzt raus sind. Ne, es geht jetzt irgendwie auf 14 Sekunden zu und 14 Seconds, ne, und dann bis zu 7 Sekunden. Und dann sehen wir, wie ein Asgard-Beamstrahl das ganze Gebäude, also das haben wir auch noch nicht gesehen, also mächtig, den ganzen Halcyon Tower einschließt und plötzlich ist da eine Lücke zwischen den Wolkenkratzern. Ja, 3 Sekunden und dann sehen wir, wie der Turm im Weltraum nahe der Prometheus auftaucht und als die Zahl 0 dann auf dem Countdown erreicht ist, macht's bumm. Die Prometheus hat aber schon die Schilde oben und keinerlei Auswirkung. Pendergast meldet, ne, das Gebäude ist in einer sicheren Distanz explodiert. Und man hat auch Dr. Jackson dann irgendwie in der Leitung und was ist denn da draußen los, will dann Landry wissen, so von wegen, sieht so aus, als wäre Baal entkommen. Wir wechseln jetzt entkommenderweise zurück nach Dakara.
Tiak ist da mitten im Raum, umgeben von den anderen Jafar, die alle diese Roben anhaben, spricht, ne, hier die alten, wie Wege dienen uns nicht mehr, Geraks Wege sind nicht die Wege der Zukunft, der Jafar, der da oben ist, nickt da energisch und es wird diskutiert. Dann schreitet Gerak den Raum hinunter und Tiak wie kannst du es wagen, ne, in diesen Ratssaal überhaupt zu gehen? Und Gerak, ja, warum sollte ich innehalten und zurückzukehren? Sag mir das, Tiag. Und Tiag ist wütend, ne? Weil sie deine Warnung missachtet haben, weil deine vorherigen Taten bei allen nicht zur Flucht erlaubt, nicht nur die Flucht erlaubten, sondern auch das Leben vieler unserer Brüder kosteten. Ja, sie starben nicht umsonst, meint Gerak, und der Jatir und Noggin Jafar kommen rein und haben einen gefesselten Baal. Ja, bei sich, der zerzaust und blutig die Stufen hinuntergeschoben wird. Ja, und alle sind überrascht, ne? Und Baal wird auf die Knie gezwungen und ja, der schaut Tirk trotzig an und Gerak meint, meine vorstellenden Aktionen waren notwendig. Ich bin mir sicher, dass ihr Zustimmung dafür ja, findet. Ja, man kann darüber nachdenken, was hätte sein können, aber die Tatsache bleibt, es waren meine Männer, die Baal gefangen genommen haben. Tja, es wird gemurmelt, ne, und Baal höhnt an den Jafar und hustet Blut und meint in Gur'uld, ne, guuldische, ja, Grundton. Genießt euren kurzlebigen Geschmack von Freiheit. Ihr wurdet geboren, Sklaven zu sein, und das, so werdet ihr auch sterben. Und Gerak nimmt dann deine Stabwaffe oder beziehungsweise die von Jatir und ja, schießt Baal in den Rücken, der natürlich dann umkippt. Und Tiag schaut nur fassungslos aus. Und dann gehen wir auch in das SGC zurück. Tiag kommt durchs Gate, die Rampe runter. SG1 ist da, um ihn zu begrüßen. Und Tiag meint nur, ja, Baal entkam nicht. Er wurde von Geralts Truppen gefangen genommen. Und Daniel Mitchell und Carter schauen sich gegenseitig an. Ein bisschen so nach WTF. Nun ja und nein, meint Mitchell. Und Tiag ist verärgert. Er wurde im Ratssaal gezerrt und vor meinen Augen hingerichtet. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Carter spricht dann davon, dass man das Gelände da durchsucht hat, von Baal und die Räumlichkeiten, und im Keller hat man dann ein Labor entdeckt, das Geräte und Daten im Zusammenhang mit genetischer, ja, Vermehrung, Klonung, irgendwie gab es da zu sehen. Und Dendel meint dann auch, ja, es ist auch sehr gut möglich, dass der Baal, den du in Dakara sterben sahst, da nur ein Klon war. Der echte Baal könnte da immer noch da draußen sein. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Draußen.
Was aber ein bisschen merkwürdig ist, ne, weil dann müsste man ja den Symbionten und den Symbionten und den Körper klonen oder nur den Symbionten, dann würde man aber einen anderen Baal, also man weiß es nicht, ne?
Ja,
Also
wie es gemacht
ist
hat.
ein bisschen so.
Schwammige Klonung. Dirk, ja, bewegt sich dann von der Rampe zur Tür. Und ja, wo gehst du denn jetzt hin? Fragt der Mitchell. Und naja, ich brauche jetzt wirklich erstmal hier Ruhe. Die drei schauen sich verwirrt an. Und Mitchell, ja, glaubst du nicht, dass du nach Dakara zurückkehren solltest? Ne? Hier die anderen Jafar, die sollen doch die Wahrheit wissen. Und Tiag so, nee, nee, also ne, zu dem Zeitpunkt das zu enthüllen, also das würde irgendwie nur wie ein Versuch erscheinen, Geraks hart erkämpften Sieg zu trüben. Und Mitchell Tiag, es ist aber die Wahrheit. Und ja, aber die werden mir trotzdem nicht zugehören. Ne? Ihre Herzen gehören jetzt vorerst Garak. Also Gerak, der hat da halt im Speed-Dating gewonnen. Ja, sorgenvoll wird er angeguckt und er verlässt den Raum. Wir verlassen die Szenerie und gehen in ein Living Zimmer in well-decorated home. Okay. Also ja, so ein Räumchen halt. Und da sehen wir auf einem Fernsehbildschirm, geht die Donovan die Straße entlang, diese Reporterin, und spricht davon, ne? Derzeit gibt es mehr Fragen als Antworten bei den Ereignissen rund um diese Gasexplosion, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die den Halcyon Tower in der Innenstadt von Seattle eben da in die Luft sprengte. Was wir bisher wissen, ist, dass heute Nachmittag gegen 12:45 lokale Feuerwehr- und Notfallteams zum Einsatzort entsandt wurden. Es wurde ein Evakuierungsbefehl erteilt und das Gebäude eben und die umliegenden Flächen evakuiert. Ne? 2 Stunden später, als Reporter in das Gebiet zurückkehrten, blieb nur noch ein Schutthaufen übrig, umgeben von, was? Also es handelt sich da um diese größeren Hochtürme, die umgeben, und gibt es keine Augenzeugen, die irgendwie die Zerstörung des Gebäudes an sich sahen. Es hat auch niemand die Explosion gehört, ne? Also suspicious. Da gibt es jetzt irgendwie Verschwörungstheorien, die kursieren, sagt sie noch. Einige haben darauf hingewiesen, dass die Menge an Trümmern an der Stelle deutlich geringer ist als, und ja, dann wird, keine Ahnung, da geht der Bericht nicht weiter. Und wir sehen Baal, wie er diesen Bericht sieht, anschaut in einem Stuhl, da mit einem Polo-Shirt und einer khaki-farbenen Hose. Und in der Dann schwenkt die Kamera, da sitzen noch ein paar alle rum. Also alle sehen ein bisschen anders aus, aber es sind halt alles Baals. Einer ist auch chinesisch. Einer ist an so einem ja, Bar oder irgendwie macht da den Barkeeper. Und die Mayfield ist da auch, fühlt sich da augenscheinlich oder augensichtlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall fühlt sich da pudelwohl zwischen der ganzen Baal-Klon-Sache. Vielleicht ist auch ein echter dabei. Nobody knows. Ja, der Fernseher wird ausgeschaltet, während der die Donovan da weiterspricht im Hintergrund. Und der Poloshot Baal, wie er hier so schön betitelt wird, schüttelt gereizt den Kopf. Über 600 Kanäle und nichts Sinnvolles zu sehen. Ich denke, ich werde mich einschalten. Ausruhen eigentlich. Wir haben morgen einen großen Tag vor uns und er verlässt dann den Raum. Die Mayfield denkt aber nicht daran, dem gleich zu tun, sondern nimmt sich zwei Drinks und gibt da einen der Baals und noch einen eben, der ein Paper liest, einen Trink, setzt sich dahin und ja, chillt dort ihre Base, wie ihr jungen Hüpfer wahrscheinlich immer so zu sagen pflegt. Genau. Dann ist da noch der Baal, der sie auch einen Trink einschenkt und dann endet diese Folge. Und wir gehen zur Trivia. Mit Deus Ex Machina wird heute oft ein ungewöhnliches Ereignis, in Klammern unerwarteter Helfer, bezeichnet. Das in einer problematischen Situation hilft. Der Begriff kommt aus dem Theater, wo er das Eingreifen eines Gottes bezeichnet. Siehe auch Deus Ex Machina in der Wikipedia. In der Variation Ex Deus Machina wird auch auf die Rolle Baals, einen der gestürzten Ge'ult Götter in Anführungszeichen angespielt.
Das ist eigentlich Quatsch. Der Originalspruch heißt Deus Ex Machina und genau so ist das an der Stelle. Also hier haben sie es ja umgestellt, Ex Deus Machina, das macht überhaupt keinen Sinn. Deus Ex Machina, also der Gott aus der Maschine, würde deutlich mehr Sinn machen, weil hier haben wir einen ganzen Haufen geklonter Götter, die aus einer Maschine kamen. Genau, also aus Technologie herausgekommen. Also Deus Ex Machina. Ja, genau, aber ja. Ne, Ex Deus Machina macht keinen Sinn.
Der Titel entstand, als Joseph Malozzi scherzhaft meinte, dass Baal eben vielleicht auf der Erde als Mechaniker sich ausgibt oder so oder ein Geld verdient, wie auch immer. Und man die Episode dann eben Deus Ex Mechanic nennen könnte. Und Paul Mooley entgegnete, dass ich kann nicht mal sprechen, das ist mir zu kompliziert. Ex Deus Machina ein passender Titel wäre, da Baal ein ehemaliger Gott sei. Und das hat man dann irgendwie auch beibehalten.
Genau, das ist ja verkehrt. Also Deus Ex Machina, es ging ja darum, ne, er ist immer noch ein Gott und dann Gott aus der Maschine. Perfekt, also Ex Deus Machina macht keinen Sinn.
Die Idee, dass Baal sich selbst lohnt, stammt von Robert C. Cooper. Der Darsteller hier, Cliff Simon, war so begeistert, dass er eben dann so eine bequeme Rolle auf der Erde spielt, nach dem Motto, der da Vorzüge sieht und ein mögliches Baal-Spin-Off vielleicht drehen könnte. Und was auch interessant ist, das war bisher, glaube ich, nur bei einer oder zwei maximal Episoden, dass hier was geschnitten wurde. Und zwar bei der Ausstrahlung dieser Episode auf Tele 5 wurde die Folterszene aus dem Grund des Jugendschutzes gekürzt. Die Originalfassung ist mit FSK 16 gekennzeichnet. Da füge ich eventuell, wenn ich dran denke, den Schnittberichte-Link ein, der recht kurz ist. Ne? Aber das nur dazu. Dann hat sich Joseph Malozzi noch in der Nachricht im Gage World Forum beäußert, okay. Wir werden dieses Jahr alle alte Handlungsstränge überdenken und alle neuen Abenteuer bei beiden Shows besuchen. Wir haben vielleicht einen neuen Feind in SG1, aber viele unserer alten Feinde bleiben unberücksichtigt. Wir hatten Baal zur letzten Zeit überhaupt gesehen. Und so weiter und so fort. Dann hat er noch Joseph Malozzi im Blog was geschrieben. Diese Episode gab uns auch die Gelegenheit eben, wie mein Lieblingssystem dort Baal da gespielt wird, eben zu köstlich böser Perfektion eben in Cliff Simon Schauspielform, da seinen Overload-Act in der Umgebung des Planeten Erde zu bringen. Und das Beste ist eben, der hat das da auch gut gemacht und ja, Fehler, also bis auf das, was wir schon natürlich ausgehört haben, gucke ich mal rein. Es gibt wohl einen Übersetzungsfehler. Sam sagt, dass der Trust einen relativ sicheren Bereich des Sonnensystems verlassen und in eine andere Galaxie reisen musste. Im englischen Original ist nur davon die Rede, dass sie das Sonnensystem verlassen und in die Galaxie vorstoßen mussten.
Ja, macht auch mehr Sinn. Ja. Ne? Für andere Galaxien bräuchte man CPM.
Was die alles haben beim Trust, nobody knows. Auf der Prometheus sagt Tirk, dass es keine Mutterschiffe mit Tano gebe. Das ist aber nicht richtig, da Apophis, welche besaß, siehe SG1 Staffel 4, Folge 14, die verhinderte Allianz. Die wurden in dieser Episode aber auch zerstört.
Anubis.
Anubis steht hier.
Nicht Apophis, oder? Ja, doch, echt. Es müsste aber eigentlich Apophis sein.
Laut Episode spielt diese 9 Monate nach SG-1 Abrechnung, glaube ich, Teil 2, also 9 Monate nach Baals Niederlage über Dakara. Ihr erinnert euch, 6 Monate nach SG-1 Konfrontation, also 6 Monate nach der Zerstörung des Alkesh des Trust. Es können unmöglich beide Aussagen wahr sein. Baal mixt einem seiner Klone eben was und seiner Trust-Komplizen ja diesen einen Trink da im Schluss. Doch eigentlich müsste Baal viel zu eitel sein, um derart niedere Arbeiten durchzuführen. Naja, mein Gott, das finde ich jetzt, ja, das sind halt, mein Gott, oder?
Zitat der Woche. Ich habe mir was ganz am Anfang rausgesucht und die Ansprache, also eigentlich der zweite Satz in der Folge, wo Mitchell sich erkundigt, ja, okay, was wollte der Typ da jetzt? Ne? Hat sich verlaufen und wollte jetzt per Anhalter nach Tulak zurück?
Okay, ich habe hier den Pendergast hier Kurs setzen zur abgewandten Seite des Mondes. Da habe ich sehr lachen müssen, weil ich habe mit allem gerechnet in dieser Folge, aber nicht mit so einem Satz. Und das fand ich irgendwie geil. Auch wenn es jetzt nicht direkt mit ja, der Story, also schon zu tun hat, aber naja, ist ja egal. Genau, zum Fazit.
Ja, wir sehen bald mal wieder den Schauspieler, finde ich auch, also den Dan Simmons finde ich auch ganz, ganz nett. Schön, den nochmal gesehen zu haben. Gab hier ein paar Unstimmigkeiten, ne? Also was sind das jetzt für Klone? Sind das nur der Körper? Sind das der Klon und der entsprechende Symbiont? Ich weiß auch nicht, ob das eigentlich so dem Ego eines Egomanen entsprechen würde, dass er dann mehr von der Sorte hat. Ne? Also ich weiß nicht, so jemand, der so selbstverliebt ist, ob der dann mit sich selber zurechtkommen würde. Also dass er die dann verteilt hätte, meinetwegen, ne? Ja, aber dass die alle auf einem Ort sitzen und dann abends zur Party feiern, eher unwahrscheinlich. So, ansonsten, ja, ne, also was Gerak denn da treibt, keine Ahnung, was er da an der Stelle will, ne, dass er auch mit dem Druckraum, mit den Tauri nichts zu tun haben will. Die könnten einen ja dann auch unterdrücken. Hallo, es geht darum, dass man sich gegenseitig hilft und nicht, dass irgendjemand ankommt und hier irgendwas vorschreibt. Also, das hat vermutlich weder die Tok'ra noch die Menschen gemacht. Also, Gerak scheint da irgendwie sein eigenes Süppchen zu machen. Er will sich da irgendwie zum Herrscher aller Jafar aufschwingen. Vermutlich, und da passt es natürlich nicht, dass man mit irgendwelchen anderen Außenstehenden Kontakt pflegt, weil die könnten ja da irgendwie Unruhe stiften oder sowas. Weiß ich nicht. Also Gerak ist auch, ne, als Charakter hier deutlich unsympathisch, war er ja schon immer eigentlich. Das Mittelmaß, also ich weiß nicht, da waren jetzt nicht zu viele Fehler drin. Ja, okay, wir haben jetzt eigentlich den Beginn einer neuen Welle von Bedrohung, ne, den Anfang, also dieser Baalflut. Ja, da kommt noch einiges. Ich find's nett. Ja, doch, Daumen leicht nach oben, ja.
Ich glaube so, auch ich gucke ja immer so auch in die Rückschau in diese letzten Episoden der jeweiligen Serie. Da hatte ich hier schon irgendwie mehr Spaß und weniger Augenbrauen hochzieh-Tier-Momente. Also ja, es gab diese Fehler und so, aber ja, wir haben irgendwie eine brachiale Karte. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch, weil sie jetzt bei diesem Schutzschild-Ding eigentlich nur da stand und nicht wie sonst krasse Einfälle hatte, so richtig. Aber es wurde behauptet, dass sie irgendwie alle gerettet hat, aber es stimmte gar nicht. Das haben wir ja schon herausgearbeitet. Vielleicht wollte sie jetzt da voll auf die 12 jetzt hier, ist mir jetzt egal, nichts Wissenschaft. Jetzt machen wir hier voll, ja, eine Cruise Missile. So, okay, machen wir das halt. Ja, genau, die Klone ist natürlich schon ein bisschen. Oh, ich glaube, Thomas ist weg. Naja, die Klone ist schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, merkwürdig alle in einem Raum oder so, aber dennoch, ja, es soll halt ein bisschen das zeigen, dass die sich sicher sind oder so nach dem Motto. Und ja, Cliff Simon, ich war eigentlich ein S dran, macht es auch gut. Und ich würde auch sagen, ja, schräg, Daumen nach oben, das hat mir gefallen. Und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht gibt es sogar bessere Folgen noch mit dieser Thematik. Das sehen wir dann aber bald. Warte mal, ich muss hier mal gucken in Studio Link. Ich mache mal hier auf Stopp hier. Ich höre Thomas nicht mehr. Hab's gehört, Thomas nicht. Deshalb sage ich nur kurz, ich gebe auch einen Daumen schräg nach oben. Warum
Hey.
muss ich die Folge
Ja,
anfangen am
okay,
Ende?
muss
Genau,
ich ein bisschen.
nein, aber ich sehe es
Nee,
eh
wir
nicht.
nehmen ja live auf. Ich kann ja gleich einfach reinhören.
Genau.
Die
Nein,
gestimmte
ich habe
Fassung,
jetzt
ja.
nur noch ergänzt, dass ich da schon Spaß mit hatte und ja, einfach im Verhältnis zu den letzten so SG-1-Episoden war das für mich einfach besser gemacht und stimmiger, trotz einiger Wackler, aber es waren nicht so grobe Dinger wie beim Schutzschild, würde ich sagen. Also, hatte ich, ja, weiß ich nicht, war einfach für mich rund. mehr geht natürlich immer und vielleicht sind auch noch weitere Baal-Folgen noch besser, deshalb würde ich da nochmal Luft nach oben lassen, aber würde ich so wieder gucken, wenn sie jetzt mir über den Tele5-Fernsehweg laufen würde. Genau. Mal gucken, was da nächste Woche uns über den Weg läuft. Wir sind in Atlantis und da gibt es wohl eine Doppelfolge und wir schauen da erstmal Teil 1. Das Ding heißt Instinct und im Deutschen auch bloß mit K geschrieben. Wuh! Ja, es gibt keine Kurzbeschreibung in der Starlit-Wiki aus Gründen, deshalb habe ich es hier mal bei fernsehserien.de aufgemacht. Unser Team entdeckt da nämlich, also Atlantis-Team, so ein Walddorf oder ein Dorf neben einem Wald und das, ja, die werden wie halt dort normal, in Anführungszeichen, von den Rays terrorisiert und da ist wohl ein Schiff auch, außerirdisches Schiff irgendwie abgestürzt und ja, da wird sich eben von Bewohnern genährt und da will man gucken, was ist denn da los und was ist da los, kann man da was machen, was Retrovirus lese ich, also es geht vielleicht, sehen wir da wieder unseren Doktor, unseren Schottischen, der da Dinge tut, wir sind gespannt. Schaltet auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ein und unterstützt uns, schreibt uns Kommentare gerne. Genau, Kofi-Link ist ja in der Beschreibung, wer das machen möchte. Die Stephanie macht es immer, vielen Dank dafür. Ansonsten euch noch einen schönen Sonntag und wenn ihr euch klont, dann bitte aus Sicherheitsgründen nicht alle Klone immer in denselben Räumlichkeiten zeitgleich aufhalten, oder?
Das genau, also wenn die Sicherheitskopie sich an derselben Stelle befindet, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Das ist dann vielleicht ein bisschen
dürflich.
Fahrlässig, macht es nicht. Oder nur 10% von den Klonen, wie auch immer. Genau, so viel dazu als lebenspraktischer Tipp, den man, denke ich, immer mal gut anwenden kann.
Genau, Happy Cloning. Happy Cloning. Verabschieden wir uns. Ja. Aus der Pegasus-Galaxie, ach nee, aus der,
aus unserer.
Nee. Ja. Wer weiß, wo wir aufnehmen. Wir sind in Andromeda.
Wir sind an der zugewandten Seite des Mondes. Ich weiß es selber nicht. Es ist verrückt, ja. Genau. Macht's gut und bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Jo, bis dahin. Ciao.